Olli.
Ich bin Sebastian.
Das ist unser Podcast Augen zu und durch und wir sprechen hier mit TätowiererInnen und miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung.
Und das ist unsere nächste Folge.
So, ihr Lieben, und bevor es wirklich mit dieser Episode losgeht, wollen wir euch noch auf unseren Partner für diese Episode aufmerksam machen. Denn diese Episode wird gesponsert von Murustar, einem Tattoo- und Piercing-Supply und Experten für hochwertiges Tattoo- und Piercing-Equipment. Murustar bietet über 40.000 Produkte von Nadeln, Tattoo-Farben bis hin zu spezialisierten Hygieneartikeln. Alles aus einer Hand. Und mit einem besonderen Fokus auf Kundenzufriedenheit und einem persönlichen Außendienst. Und damit sind sie euer Partner für professionelle Tattoo- und Piercing-Studios. Nutzt unseren Rabattcode. Achtung, der lautet AZUD10. Also die Anfangsbuchstaben von Augen zu und durch. AZUD10, zusammengeschrieben, für 10% auf eure erste Bestellung bei murustar.com. Und jetzt geht's los mit der tollen Episode mit Chris von Pechschwarz. Hi ans Publikum erstmal. Schön, dass ihr da seid.
Hallo, guten Tag.
Falls ihr zwischendurch geht, das ist okay. Ich verstehe es, es ist lang, manchmal hier zu sitzen.
Das ist aber auch so hell, wir sehen das gar nicht.
Wir sehen das gar nicht, seid ein bisschen leise. Wir ziehen das hier voll durch, wie eine Podcast-Folge, die wir vor allen Dingen am Ende ausstrahlen wollen. Und deswegen werden wir nicht so viel mit dem Publikum interagieren. Wenn ihr aber dennoch wirklich eine Frage habt, dann könnt ihr euch irgendwie so bemerkbar machen. Es gibt noch so ein Mikro und dann kann man kurz auch was fragen. Außer Chris hat was dagegen.
Nein, bitte, ich hätte gerne.
Bitte live fragen, ja. Ne?
Am Ende können wir das meinen.
Die aus deinem Laden, die können sich jetzt mal wenigstens eine Live-Frage ausdenken. Vom Fanclub, genau. Cool, dann würde ich sagen, wir legen los.
Ja.
Hallo Chris.
Hallo Polly.
Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich sehr.
Da wir ja aus Berlin kommen, Sebastian und ich haben auch nur Berliner interviewt. Das ist ein bisschen dumm, aber du bist aus Berlin. Du bist bei Pechschwarz, bei Ela im Laden.
Das stimmt.
Und wir müssen ja hier, wir haben ja hier ein bisschen so einen anderen Timeslot, aber kriegen wir es hin? So eine erste Viertelstunde Biografie zu machen?
Oh, das kriegen wir sicher hin.
Super. Dann erzähl uns mal, was deine allererste Berührung war mit einer Tätowierung.
Meine allererste Berührung mit einer Tätowierung war meine erste Tätowierung, tatsächlich. Tätowieren war gar nicht auf meinem Schirm. Mhm. Und damals Bekannte von mir hat angefangen zu tätowieren und brauchte ihr allererstes Opfer.
Ah.
Und ich habe dann natürlich hier geschrien und habe ihn dann irgendwo an den Arsch der Welt gefahren in so ein ganz kleines Studio und habe mir da ein Lama auf Rollschuhen tätowieren lassen.
Wirklich?
Ja.
Wann war das?
Da?
Wann war das? Das war vor 5, 6 Jahren. Was haben wir? 2000 irgendwas?
Jetzt haben wir 2024.
Irgendwann mal 2018 oder so.
2018, okay.
Ja, das ist hier in meinem Schuh irgendwo versteckt. Ganz unten.
Es ist nicht gecovert?
Nein, es ist noch da.
Okay.
Ich werde es in Ehren halten.
Ja.
Für immer und ewig.
Und vorher hast du nicht darüber nachgedacht, dich tätowieren zu lassen?
Weder mich tätowieren zu lassen, noch tätowieren zu wollen, noch irgendwas tätowieren. Ich bin da wirklich über die gleiche Person reingeschlittert. So ein bisschen zufällig.
Aber hattest du Ambitionen zeichentechnisch?
Oh ja, also ich habe mein Leben lang gezeichnet. Meine Mama hat auch immer gemalt, früher viele Aquarellausstellungen gemacht und ich durfte da immer so mit 4 meine kleinen Kritzelkratzelzeichnungen mit dranhängen an die Wand und war so, hier, ich will auch in der Ausstellung. Und das hat mich so mein Leben lang begleitet. Und für mich war es aber mehr so, wie soll ich sagen, ein bisschen so Escapism-mäßig, so aus der Realität aussteigen, so meine eigene Welt erschaffen. Und das so benutzen, um irgendwie Sachen zu verarbeiten oder Sachen auszudrücken, die ich vielleicht verbal zu dem Zeitpunkt noch nicht konnte. Mhm. Und das hat halt mich durch mein Leben begleitet. Und auch genau aus dem Grund wollte ich es niemals beruflich machen. Hat super funktioniert,
ja.
Übrigens,
ja.
Wie man merkt. Das war eigentlich immer so mein Ding.
Wie alt warst du bei dieser Lama-Tätowierung?
Bei der Lama, da war ich 23, ja.
Und hattest eigentlich gedacht, du machst was?
Zu dem Zeitpunkt war ich noch in der Kinderbetreuung.
Also bist du Kindergärtner,
ja.
Gelernter? Schön.
Ja, Kinderkrippe. 1,5 bis 3 Jahre.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Kindergärtner sein und in der Tattoo-Szene sein?
Oh ja, wenn du 7 Jahre lang Kinderbetreuung gemacht hast, musst du danach Menschen verletzen.
Ja.
Das ist der einzig logische Step.
Das ist jetzt alles Kompensation.
Das ist der einzig logische Schritt, den man danach machen kann.
Okay, gut, gut, gut. Wie ging es nach dem Lama weiter?
Nach dem Lama war erstmal nichts. Das hat mich so ein bisschen angefixt, das Gespräch mit ihr übers Tätowieren. Ich war zu dem Zeitpunkt gerade dabei, mich beruflich doch in eine kreative Richtung zu orientieren. Ich habe vorher was ganz anderes gemacht, hatte dann einen familiären Zwischenfall, der mal alle meine Pläne komplett auf Eis gelegt hat und habe in dem Zeitraum gemerkt, okay, wenn ich was machen muss für den Rest meines Lebens, muss es doch Zeichner sein. Aber ich dachte eigentlich, ich gehe in die Comicbook-Richtung oder 2D-Animation oder Illustration. Aber nachdem ich sie kennengelernt habe damals, hat sich diese Tattoo-Welt so ein bisschen für mich eröffnet und ich habe mich damit dann einfach, das hat mich angefixt, ich wollte mehr darüber wissen, ich habe mich damit auseinandergesetzt. Und dann habe ich so angefangen, mich nach Studios umzusehen, wo ich vielleicht selber tätowieren lernen kann.
Alles nach dem einen
Tattoo? Nach dem einen Tattoo. Oh, das ist ja krass. Ich habe es einmal übers Knie gebrochen. Ich dachte mir, wenn schon, denn schon.
Ah, ja. Oh, okay. Hast du angefangen zu tätowieren, wo du noch selber ein Tattoo hattest?
Nee, da hatte ich dann oder, schon mehr. Ich musste erst mal ein bisschen an der Tür kratzen, ganz lange, bis mich das Studio überhaupt genommen hat. Da hatte ich dann schon ein, zwei mehr. Aber ich bin eine Memme, deswegen habe ich selber ganz wenig.
Ach so, so einer.
Ja.
Ah, die kennen wir.
Ja. Ich habe ein Ende der Nadel, was mir definitiv besser gefällt als das andere.
Ja.
Und das
so eine Einbahnstraße bei dir.
Absolut. Eine totale Einbahnstraße. Hin und wieder habe ich so einen falschen U-Turn gemacht und fahre in die falsche Richtung. Denke mir, warum machst du das überhaupt? Und dann mache ich es wieder jahrelang nicht.
Wie hast du dir diese Tattoo-Welt eröffnet sozusagen? Also bist du vorgegangen, nachdem du da kurz mal angefixt warst das erste Mal?
Ja, man kann ja über Social Media sagen und denken, was man möchte, aber es hat um einiges leichter geworden, Einblicke in Sparten zu sehen, die sonst sehr verschlossen waren oder ein bisschen so in einer Ecke waren, wo du als Außenstehender gar keinen Einblick dazu hast. Und auch wenn das nicht ein unbedingt realer Einblick ist, wie man das weiß, aber es zeigt einem doch so ein bisschen, was möglich ist. Weil gerade da, ich komme aus Österreich eigentlich und da ist die Tattoo-Szene in manchen Stellen noch nicht so breit gefächert, wie es die sein kann. Und da siehst du halt hauptsächlich eine Art von Tätowierung, die jetzt zu meinem persönlichen Geschmack und dem, was ich auch mache, nicht so entspricht. Und das war mein einziger Berührungspunkt damit. Und dann nur zu sehen, was es alles gibt an Stilrichtungen, die man mittlerweile machen kann, an Sachen, die man ausprobieren kann und was einfach möglich geworden ist im Tätowieren, hat mir so gezeigt, das ist was, wo ich mich auch sehe und was ich mir vorstellen kann, auch wirklich zu machen.
Hat das, was du damals gezeichnet hast, in irgendeiner Art eine Verwandtschaft mit dem, was du jetzt zeichnest und tätowierst? Also gab es schon diesen Comic, ein bisschen
der Einfluss war schon immer da, den kriege ich auch nicht raus, auch wenn du mir hier die Pistole auf die Brust setzen würdest und sage, zeichne nicht so, dann werde ich sterben heute. Das kriege ich nicht raus, aber es ist abgewandelt. Mhm. Es ist natürlich, gibt es beim Tätowieren andere Regeln, die man einhalten muss, damit es halt auch bleibt, da wo es sein soll, als auf einem Blatt Papier. Also es ist so eine leicht modifizierte Art und Weise von dem, was ich auf Papier machen würde. Wobei sich das ja auch die ganze Zeit entwickelt. Und wenn ich jetzt ein Jahr zurückschaue, dann denke ich mir schon, okay, aber wem geht's nicht so, wenn man was Künstlerisches macht?
Das stimmt. Wer war dann der erste Laden, wo du dann überhaupt angekommen bist?
Der erste Laden, wo ich überhaupt angekommen bin, war noch in meiner Heimatstadt. Aber da wir mit nicht auf so guten Fuße auseinandergegangen sind,
heißt den Namen mal bei mir.
Auch die Stadt sicherheitshalber gleich.
Gibt's gar nicht.
Okay. Wie lange warst du aber da?
Fast 3 Jahre.
Also da hast du schon das gelernt.
Ich hab da Tätowieren gelernt. Ich habe da sehr viel mitgenommen für meinen jetzt Tattoo-Alltag, den ich manchmal merke, sonst andere junge Tätowiere vielleicht gar nicht mehr so mitkriegen. Weil es schon noch eine sehr oldschool angehauchte Tattoo-Ausbildung war. So mit dem, was man sich so ein bisschen klischee-mäßig fast schon drunter vorstellen würde.
Zum Beispiel?
Ja, du bist so ein bisschen der Arsch vom Dienst. So das Mädchen für alles. Du bist der Erste, der kommt und der Letzte, der geht, auch wenn du keinen Schlüssel hast. Und
gute Kombination. Ja.
Du warst erst Teil des Teams, wenn du ein Jahr da warst.
Ja.
Vorher hast du keinen Schlüssel bekommen. Mhm. Aber ich habe halt dann auch super diesen Einstieg halt bekommen. Du musst halt Sachen produzieren, ob das jetzt mein Style ist oder mein Ding ist oder nicht. Aber ich musste es halt abliefern. Und ich hatte so eine Eingewöhnungsphase, bis ich es halt konnte. Und dann war es so, hier sind Kunden, mach mal. Und dann ging das halt so.
Diesen 3 Jahren hast du auch dann schon angefangen?
Da habe ich schon angefangen zu tätowieren und auch viel zu tätowieren, weil es war ein gut besuchter Laden für die Stadt. Also der mit der bekannteste war, wo halt alle hingehen für alles, was man so haben möchte. Und da habe ich dann halt alles gemacht, was die anderen nicht mehr machen wollten.
Also nichts Eigenes auf jeden Fall.
Nicht wirklich. Ich hatte so ein paar Stammkunden, die so auch meine Sache mochten, die ich jetzt auch immer noch habe, die jetzt immer so brav 9 Stunden Zug fahren, sondern mit mir nach Berlin und weiter sich tätowieren lassen. Aber vorher war es eigentlich mehr so, wie gesagt, alles, was die anderen, die schon 25 Jahre tätowieren, 3 Millionen Mal gemacht haben und einfach nicht mehr machen wollten. Also mach du das mal.
Wie hast du versucht zu missionieren? Hast du versucht, den Leuten noch deinen Zeichenstil mit eins oder wie bist du damit umgegangen, dass du eigentlich unterfordert warst?
Ich sag nicht unterfordert, weil ich habe ja gerade erst tätowieren gelernt und jedes Tattoo in der Phase hat mir was mitgegeben. Weil jeder kleine Schriftzug, der vielleicht für jemanden, der jetzt schon 20 Jahre tätowiert, super langweilig ist und den man in dem Schlaf machen kann, ist für jemanden, der gerade gestartet hat, erst pures Blutschwitzen, weil da ist kein Fehlerspielraum und du denkst, oh mein Gott. Und jede dieser Tätowierungen hat mir irgendwas mitgegeben, was ich jetzt in meiner Arbeit, die wirklich meine Arbeit ist, einsetzen kann. Deswegen würde ich nie sagen, ich war unterfordert. Ich würde auch nie sagen, das war schlecht, dass ich das so gelernt habe. Das war sogar ziemlich gut, weil mich das echt mal so auch aus meiner Komfortzone rausgekickt hat, was ich persönlich immer ganz gerne mag. Und mir gezeigt hat, was ich alles können muss, so als Basis einfach mal, dass ich überhaupt mir erlauben darf, zu sagen, mal dann in eine Richtung zu gehen. Und das war eigentlich ganz für mich in dem Moment eigentlich der richtige Ausgangspunkt, wenn es um diesen technischen Aspekt geht.
Und der zeichnerische, hast du da, also ich meine, so wie ich es jetzt verstanden habe, war das zeichnerische Talent schon gut ausgebildet und musstest dann einfache Sachen entwerfen? Wie bist du damit umgegangen?
Das war extrem schwierig für mich. Weil wenn jetzt irgendjemand, ich habe vor kurzem, jetzt letzte Woche oder vor 2 Wochen, habe ich eine Garnele auf eine Harley Davidson tätowiert. Und wenn du zu mir sagst, zeichne jetzt mal eine Garnele auf eine Harley Davidson.
Also das war geil. Der Kundenwunsch?
Kriegen wir hin. Ja, es war der
Kundenwunsch. In deinem Stil?
Ja, fand ich super. Aber das geht mir richtig easy von der Hand. Ah, aber okay. Wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, mach mal ein Gänseblümchen, dann ist es vorbei.
Ja, wieso? Was ist für dich der...
Ich kann nicht, mein Gehirn schafft es nicht.
Ein Gänseblümchen?
Ja, geht nicht. Blumen ist so...
Ach, generell nie, floral.
Also so, es gibt so manche Sachen, die eigentlich einfach klingen, die,
ja,
die für mich einfach so ein bisschen so Raketenwissenschaft sind. Und es war genau in diesen einfachen Motiven, es war viel schwieriger für mich, als ein großes Bild zu malen. Also es war eben nicht unterfordernd, es war teilweise für mich sogar fast überfordernd, das so anders denken zu müssen in meiner Arbeitsweise, als ich es normalerweise tun würde.
Ist das der Laden gewesen, der vor Pechschwarz kam oder kam noch was dazwischen?
Es gab einen ganz, ganz klitzekleinen Abstecher dazwischen, weil zwischen dem einen Laden und meiner spontanen Entscheidung nach Berlin zu ziehen, obwohl ich vorher noch nie in Berlin war, lagen nur 3 Wochen. Deswegen.
Gut. In welcher Stadt warst du dann noch zwischendurch?
Es war noch in der gleichen
Stadt. Ach so,
das war noch. Ich habe da noch meine Termine. Ich habe an dem Tag einfach so an einem Tag gekündigt. Ich habe gesagt, ich komme nie wieder und habe dann meine Termine noch woanders weitergemacht.
Ah, okay. Und dann bist du nach Berlin
gegangen. Und dann bin ich nach Berlin.
Wie war das für dich, nach Berlin zu gehen? Und warum Berlin?
Warum Berlin? Warum Berlin? Ja. Wirklich wegen Pechschwarz.
Ach so.
Wegen dem Studio, ja. Obwohl, wenn ich das an der Stelle nochmal erwähnen darf, Ela hat mich erstmal 2 Jahre lang ignoriert. Ja, das wollte ich nur nochmal kurz gesagt haben.
Gute alte Schule.
Die Podcast-Folge mit Ela könnt ihr bei uns auch hören. Die war schon da. Es war eine sehr schöne Folge mit guten Geschichten.
Und ich war aufgeregt für einen neuen Lebensabschnitt. Ich kam da aus einer Phase raus in dem Augenblick, wo mein Leben sich sehr viel drum gedreht hat, was für andere zu tun. Und es war das erste Mal wieder, dass ich Zeit hatte zu sagen, okay, jetzt mache ich aber einen Schritt für mich. Jetzt mache ich was für mein Leben, für meine Karriere. Jetzt mache ich das, wo ich hin möchte. Und nicht da, wo ich dann so ein paar Jahre lang in der Situation halt gefangen war, die ich nicht verlassen konnte so wirklich. Und deswegen war ich einfach erstmal positiv aufgeregt und habe gehofft, dass es klappt. Und
also du bist nach Berlin, hattest nicht sicher, dass du dort anfängst?
Doch, das hatten wir schon. Einmal bin ich vorbeigefahren, wir haben uns getroffen. Ela meinte, boah, ich habe eigentlich gar keinen Platz für dich. Und am Ende unseres Gesprächs meinte sie, oh, guck mal hier, das ist Chris, der fängt jetzt dann bei uns an.
Also ignorieren, ich habe eigentlich keinen Platz, herzlich willkommen.
Ja, ist ein bisschen Lovebombing dann und ich weiß nicht, ob das vielleicht eine schwierige Beziehungssituation werden könnte irgendwann mal, wer weiß.
Ja, cool, okay, und dann hast du bei Pech.
Und dann war es eben, dann waren so 2-3 Wochen dazwischen, wo ich wohne, war noch nicht ganz so klar in meiner Zugfahrt nach Berlin, aber hat geklappt irgendwie.
Wo bist du hingezogen? In welchem Bezirk?
Friedrichshain.
Gut.
Weil dann, es war so eine schöne Übergangsbrücke.
Wir haben nicht nur einen Gast aus Berlin, wir haben auch noch einen aus Friedrichshain.
Weil wir gleich ein Viertel treffen können, aber wir treffen uns hier mal in Aachen.
Genau, wir treffen uns einfach 7 Stunden entfernt. Wie lange bist du jetzt schon dort?
Jetzt bin ich ein bisschen mehr als 2 Jahre dort.
Und wie hast du Berlin empfunden? Dafür, dass du vorher nie in Berlin warst und dann ja aus einem kleinen Ort
so
kamst.
So breite Straßen. Kein Mensch braucht so breite Straßen.
Was?
Ja.
Das ist doch voll eng in Berlin.
Nee, überhaupt nicht. Das ist so, da ist so, auch wenn da viele Leute sind, sind die so weit verteilt, dass es nicht mal merkt, wie viele Leute da sind. Es ist so, ich war sonst früher mit dem, was ich noch mal vor dem Tätowieren und neben Kinderbetreuung noch dazu gemacht habe, auch mal öfter in London und in Paris.
Was war das? Möchtest du das erzählen?
Ja, Fashion-Fotografie.
Okay.
Und das ist man auch viel rumgegangen. Andere Großstädte sind enger. Die wirken viel voller. Berlin wirkt nicht so voll. Das war mein erstes. Und ich dachte, Berlin ist viel abgesiffter, als es ist.
Schön, danke, dass du es sagst. Finde ich gut.
Ja, ich dachte echt, es ist viel schlimmer, als es ist. Da kriegst du immer so Horrorgeschichten. Meine Mama erzählt mir auch jeden Dienstag, telefoniere ich mit meiner Mama, ist ganz wichtig. Und die hat sich keine Ahnung, was für einen YouTube-Kanal rausgesucht, wo die immer nur Horror-Stories über Berlin erzählen. Jetzt denkt die immer, ich sterbe jedes Mal, wenn ich das Haus verlasse. Ich dachte, so ist das, wie sie das erzählt jedes Mal. Und nee, ist gar nicht so. Und es ist überraschend grün. Was ich gut finde übrigens.
Und du wärst aber überall hingegangen, egal wo Pechschwarz gewesen
wäre. Ja.
Okay.
Ja, gar
also
nicht.
Also es geht jetzt gar nicht um Berlin und Großstadt.
Ging nicht um Berlin. Und Großstadt war schon so ein bisschen auf meiner To-Do-List, irgendwann mal wirklich in eine Großstadt zu ziehen. Ich wäre fast nach London gezogen, ein paar Jahre vorher, bevor sich da eben so was bisschen Blödes passiert ist. Und dann war das halt so der nächstbeste Schritt, zu sagen, jetzt nehme ich mal das als Großstadt, aber halt auch mit dem Ankerpunkt, dass ich eben in dieses Studio gehen wollte.
Was war in dem Laden so besonders für dich, dass du da hin wolltest?
Das war eben in meinem Ausflug in die Tattoo-Welt, so erstmal, und das zu sehen, was es so gibt. Es gab sehr viele Artists, die mich persönlich sehr angesprochen haben, und die waren alle bei Pechschwarz.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel Ela selbst hat mich sehr angesprochen mit ihrer Art, wie ihre Tätowierungen sehr zeichnerisch aussehen. Weil ich dachte halt, das, was ich normalerweise als Tattoos kenne, würde gar nicht zu dem passen, was ich mache. Deswegen habe ich mich nicht in der Schiene gesehen. Und da waren,
mit was hast du das vorher verkoppelt? Mit was für Stilen?
Vorher hauptsächlich, also was bei uns in der Gegend hauptsächlich überall rumläuft, ist halt Black and Grey Realism.
Ja.
Was nichts Negatives dem Stil entgegen ist. Aber ich, so zeichne ich nicht, so kann ich gar nicht zeichnen oder malen. Und das könnte ich halt einfach nicht. Ganz einfach. Das wäre einfach nicht, was ich irgendwie schön umsetzen kann. Deswegen war das nicht auf dem Schirm, dass ich das machen könnte. Und eben so die Tätowierer, die sich so in Elas Umfeld begeben haben, zu dem Zeitpunkt, haben mir einfach so ein bisschen gezeigt, dass was ich mache, könnte auch einen Platz haben in der Tattoo-Welt. Deswegen hat sich das so ergeben für mich.
Schön. Dann kommen wir jetzt zu den Quickies.
Ich hab's geahnt.
Oh, ich mag Quickies.
Ja? Das ist der dritte sexuelle Link schon, seit wir uns hier gesehen haben.
Ja, die ersten zwei habt ihr nicht mitbekommen.
Wollen wir über Sex sprechen vielleicht?
Ja, klar, hau raus.
Wir fangen mal erstmal an mit den Quickies. Ich werde rot. Mach weiter, schnell.
Wir müssen aufpassen, dass das nicht so interpretiert wird. Allein oder in der Gruppe? Vielleicht frame wir
das hier. Danach kommt traditionell oder moderne Frage.
Ich glaube, das müsst ihr anders zusammenschneiden.
Ja.
Du sagst einfach dazu, wie du in welchem
Kontext.
Ja.
In einem normal künstlerischen für mich Kontext alleine. Ich brauche meine kleine Bubble, ich schalte da die komplette Umwelt aus, dann will ich alleine sein in einem dunklen Raum, zu einem Fenster, kein Licht, außer ein Licht, was auf meinem Blatt Papier leuchtet oder mein iPad mir ins Gesicht. Für das Weiterentwickeln in meiner Arbeit war mit ein Grund, warum ich auch in ein anderes Studio und auch in ein größeres Studio wollte, finde ich das in der Gruppe spannend, weil man einfach viele Sachen, auch wenn man sich nicht hinsetzt und lass mal Technik diskutieren, sondern einfach nur, was man sieht jeden Tag, wie jemand auch Kleinigkeiten, mal seine Station aufbaut oder irgendwas macht in einer Tätowierung, was ich auch mache, aber viel schneller oder viel präziser oder viel schöner. Und man nimmt so kleine Sachen einfach mit, die man einbauen kann und indem man sich stetig weiterentwickelt. Und für mich gibt es nichts Schlimmeres als Stillstand. Ich brauche immer so einen Fortschritt. Ich muss immer das Nächste, irgendwas Neues, irgendwie weiter. Ich mag das nicht, wenn irgendwas stagniert. Und das finde ich, da ist eine Gruppe halt super. Und das bietet mir halt das Umfeld, in dem ich jetzt gerade bin, sehr gut.
Dann passt das dazu, gute alte Zeit oder neuer Zeitgeist. Jetzt bist du nicht so lange, noch nicht so lange Tätowierer.
Also in der Tattoo-Welt traue ich mir da gar kein Urteil abzugeben, weil ich eben noch recht neu dazu bin. Da kann ich keinen Vergleich ziehen, wie es früher mal war. Aber ich generell bin da echt zwischen hin und her gerissen zwischen den zwei Sachen. Meine Freunde sagen immer, ich bin mir schon mit 60 auf die Welt gekommen. Deswegen, ich habe so
eine alte Seele.
Ja, ich habe so ein paar Anflüge, wo immer alle meinen, ob sie mich wieder zurück ins Altersheim schieben müssen. Deswegen.
Was zum Beispiel?
Ja, ach, keine Ahnung, was habe ich denn immer?
Bist du konservativ?
Nee, konservativ bin ich nicht. Ich bin mehr so. Kennst du diese alten Leute, die so neben der Straße am Fenster sitzen den ganzen Tag und rausgucken?
Mit so einem Kissen?
Ja, mit so einem Kissen, am besten noch so eine Katze daneben.
Ja.
So sehe ich mich.
Ach so, so trutschig so ein
bisschen. Ja.
Ach,
okay. Ja, so ein bisschen, so mit so ein paar Lockenwicklern noch in den Haaren, das ist mehr so, das ist so ich Nennt innerlich.
Muckelig, sage ich wieder. Da sage ich immer muckelig.
Muckelig passt das.
Und andererseits finde ich, es ist eben super wichtig, wie ich gerade meinte, dass sich was bewegt.
Ja.
Wir können nicht stehen bleiben in Sachen, die etabliert sind. Und auch wenn manche Richtungen, in die sich Sachen entwickeln, nicht immer positiv sind, es muss sich immer weiterentwickeln. Mhm. Und deswegen bin ich auch immer ganz stark dafür, dass man schon einen gewissen Rahmen hält, den was Altes oder was Traditionelles vorgegeben hat, aber einfach so ausweitet, was man in diesem Rahmen machen kann. Mhm. Und da finde ich, ist Tätowieren eigentlich eine ganz schöne Sparte auch dafür, wo man das halt sehr gut sieht.
Wir haben heute auf unserem Instagram-Account eine Frage bekommen, was wir denken, wenn alles gerade so schlecht läuft, weil es ist ein Gerücht, was sich gerade aufrechterhält sozusagen, und alles so viel schwieriger wird, was, wenn man jetzt mal versucht, positiv zu denken, was kann man denn machen, um da jetzt noch einen Beitrag zu leisten, dass es irgendwie schön ist in der Tattoo-Szene? Oder wie würdest du jetzt mit noch nicht so lange dabei sagen, wie geht's weiter?
Ich glaube, was man halt so merkt, was ich auch merke von meinen Kunden, was denen sehr wichtig ist, in dem ist mehr dieser persönliche Bezug zu Tätowierern. Das ist natürlich nicht für jedermann was, gerade wenn man es gewohnt ist, dass das eigentlich mehr über den Shop läuft oder dass der Shopname das trägt. Aber davon geht es noch ein bisschen weg, sieht man jetzt. Und man muss halt dann so die Person sein. Man muss dann irgendwie so einen Charakter dazu haben. Und das ist nicht wirklich toll für jeden und nicht so was, was man unbedingt machen möchte. Aber ich glaube, wichtig ist es, dass man einen Weg findet, das, was gefordert wird, in einer Art und Weise umzusetzen, die für einen noch okay ist, wo man sich nicht verbiegen muss. Weil ich mache das zum Beispiel für mich, ich habe das jetzt gefunden, mit meinem ursprünglich ein bisschen angepeilten Ziel, in die 2D-Animation zu gehen. Ich mache jetzt so kleine Animationsvideos, wo es mal nicht zwingend um Tätowieren geht, manchmal schon um Tätowieren geht oder um Zeichnen oder um Kunst. Und das ist dann so eine Art und Weise, wie ich in diesem neuen, was gefordert wird, existieren kann, ohne dass ich was machen muss, was ich hasse. Und ich glaube,
ach so, also auch mit Social Media und so weiter, genau, du kannst jetzt was verbinden damit,
genau, man muss halt Spaß macht. Man muss halt einfach irgendwie so diesen Schritt schaffen, zu sagen, okay, das ist die neue Richtung, ich finde sie nicht geil, aber wie schaffe ich mir meine Ecke in dieser neuen Richtung, in der ich halt existieren kann und weiter existieren kann. Und irgendwann entwickelt es sich wieder ganz woanders hin, vielleicht in was jemandem dann besser liegt, aber man muss halt das so ein bisschen aushalten und schaffen, und wenn man es geschafft hat, dann ist man halt wieder voll mit dabei.
Müssen die alten Hasen und Häsinnen jetzt lauter TikToks drehen?
Auf jeden Fall. 100%.
Ja, ja. Andreas Köhn soll Outfit-Videos machen.
Oder so wie bei uns unter den Linden gibt es immer so eine schöne Tanzgruppe, die da immer rumdanzt vor den Rolltreppen. Sowas würde ich auch sehen, auf jeden Fall.
Aber du glaubst schon, dass sie sich schon individualistischer oder authentischer und mehr aufs Individuum bezogen zeigen müssen, weil die Läden reißen es vielleicht nicht mehr raus.
Ich glaube, es gibt schon sicher noch genug Läden, wo der Name noch genug Gewicht trägt. Aber es gibt halt auch eine neue Generation an Kunden.
Ja.
Das ist halt auch das. Und der neuen Generation an Kunden, und ich führe immer sehr viele Gespräche mit meinen Kunden, weil wir so ein sehr offenes Verhältnis haben in so einer Session, was denen wichtig ist.
Was ist denen wichtig? Was
dieser ist dein persönliche Eindruck? Bezug zum Tätowierer. Irgendwie zu merken, da ist mehr als nur, du bist mein Tätowierer und ich kriege eine Dienstleistung von dir. Die wollen irgendwie so auch menschlich ankommen. Und dieses Abholen und Ankommen, finde ich, ist gerade super, super wichtig geworden. Und das ist was ich manchmal so sehe, was Leuten vielleicht ein bisschen schwerer fällt, gerade das auch zu präsentieren. Vielleicht in der Session gar nicht der Fall, aber dass dieses, wie man sich zeigt und wie man sich gibt, vielleicht für solche diese neue Generation an Kunden ein bisschen abschreckend sein kann und die dann eher bei jemandem landen, der sie mehr abholt, schon bevor du jemals überhaupt den Shop betrittst.
Weil schon vorher sowas Nahbares,
genau, weil schon vorher man
werden kann. Okay.
Genau, man kann halt vorher sich schon irgendwie ein bisschen identifizieren oder man sieht eine Ähnlichkeit oder man merkt schon, wenn ich dann dort bin, kann ich mich irgendwie wohlfühlen, wenn ich dort bin. Und das ist halt einfach wichtig geworden. Tätowieren ist nicht mehr Underground, es ist halt mainstreamiger geworden. Da kann man davon halten, was man möchte, aber es ist halt einfach die Realität. Zieht mehr Leute an, zieht andere Leute an und wenn man diese neue Kundschaft erreichen will und auch muss, weil die alte Kundschaft irgendwann voll ist oder keinen Bock mehr hat, dann muss man halt auch sich den neuen Bedürfnissen stellen. Das ist nicht immer einfach.
Ja.
Auch für jüngere Tätowierer nicht, auch für mich nicht und andere jüngere Tätowierer, die ich kenne. Wir haben da auch zu kämpfen damit, wie wir das anstellen und auch authentisch machen. Aber es ist trotzdem wichtig und irgendwie muss man es machen.
Finde ich auch so, aus dem Widerstand rauszukommen und erstmal in die Annahme und dann entwickelt sich's ja. Aber wenn man die ganze Zeit verschränkten Arm und rummeckert, wird halt nichts.
Ist schwierig.
Stimme ich dir voll zu. Ich mache mit einer technischen Frage weiter. Gezeichnet oder durchgezeichnet?
Wir müssen kurz sagen, Chris wollte, dass wir die Quickies durchmischen. Deswegen sind die richtig. Also wir springen von völlig deep wieder ins Low-Level.
Mal gucken, was genau. Ja.
Inwiefern genau?
Gezeichnet oder durchgezeichnet ist es, also tracen. Also eigentlich erübrigt sich die Frage, wenn man deine Arbeiten sieht.
Paust du ab?
Paust du ab, genau. Oder wenn du abpaust, was paust du ab und was nicht?
Schummelst du?
Nee. Schummel ich? Natürlich manchmal immer ein bisschen, wenn man mal irgendwas macht. Ich habe mir das für mein Zeichnen sehr antrainiert, dass ich so ein bisschen so ein visuelles Sehen in meinem Kopf habe, dass ich viele Sachen aus dem Kopf rauszeichnen kann. Aber gibt natürlich auch, ich habe mir nicht jeden Gegenstand auf dem Planeten irgendwie eine Stunde lang angeschaut und abgespeichert, wie der von allen Winkeln aussieht. Wenn ich mal irgendwas zeichnen muss, was ich gar nicht kenne und auch gar nicht weiß, wie das funktioniert, natürlich nimmt man sich dann mal irgendwie Sachen zur Hand und nimmt Elemente draus, die man vielleicht jetzt nicht so gut umsetzen kann. Aber ich würde sagen, so 95% ist für mich schon einfach freizeichnen.
Die Straßenzüge, die schönen Tokio aussehenden Straßen, die du zeichnest auf den Bildern, die sind...
Nee, die sind einfach nur so...
Ja.
Hat eigentlich nur als Übung angefangen und hat irgendwie so ein Eigenleben entwickelt.
Schön. Ich wollte gerade irgendwas sagen dazu noch. Aber habe ich vergessen. Achso, das Gänseblümchen würdest du nachgucken?
Ja, das würde ich sowas von tracen. 100%.
Okay. Die sind wirklich jetzt random hier durchmischt. Burnout oder Topfit?
Ich? Jetzt gerade in dem Moment? Boah, 50-50. Teigig habe ich gesagt, nicht knackig. Kommt auf die Tagesverfassung drauf an, ganz ehrlich gesagt.
Und heute?
Heute war ich sehr müde am Start des Tages. Jetzt gerade geht's ganz gut. Jetzt bin ich mehr so 60% Topfit, 40% Burnout.
Okay, gut, da kann man es auch beantworten. Sehr gut.
Ich mach weiter.
Mach du mal weiter.
Wechsel. Inhalt oder Form? Was ist dir wichtiger bei einer Tätowierung, würde ich jetzt mal eingrenzen.
Puh, sehr gute Frage. Ich glaube, bei mir Inhalt. Mhm. Bei mir ist sehr viel Storytelling mit dabei, auch was meine Kunden einfordern von mir ein bisschen. Nicht einfordern, aber das ist so die Erwartungshaltung, mit der sie zu mir kommen. Ich habe diese Geschichte, diese Emotion, dieses Erlebnis, was ich gerne verbildlichen würde und ich weiß nicht was. Aber irgendwas in deiner Arbeit spricht mich an, irgendwas darin, da sehe ich mich und ich habe das, kannst du das verbildlichen. Mhm. Also es geht bei mir schon von Grund auf, auch wenn es von außen kommt, sehr viel um Inhalt.
Und sagen aber nicht das Motiv, sondern sagen eigentlich fast nur die Emotionen.
Genau, die sagen oder so, das hat mir gefallen, da habe ich das reininterpretiert, da habe ich das gesehen und das ist meine Erfahrung dazu. Und wie kann ich das verbildlichen? Und das ist so, das meiste meiner Arbeit ist das. Und hin und wieder macht man eine Garnele auf eine Harley-Davidson.
Ja. Spontanität oder Planung?
Boah, Spontanität.
iPad oder Stift und Papier, was benimmst du?
Wenn ich mich verbessern will, wenn ich übe, wenn ich zeichne, Papier. Für die Arbeit ganz oft zuerst skizziert auf Papier und dann finalisiert digital, weil es einfach für den Alltag so viel schneller ist.
Ja. Wow, schöner Mix.
Freude oder Frieden?
Nochmal.
Freude oder Frieden?
Freude. Frieden ist langweilig.
So witzig, wie unterschiedlich diese Frage beantwortet wird. Ne? Geil.
Classic. Custom Design oder Tattoo Flash?
Boah, da bin ich auch wieder sehr zwiegespalten, weil ich mag sehr gerne einfach mal frei aus mir rauszuzeichnen, aber ich finde diesen Ansatz zu probieren, zu verbildlichen, was Leute erlebt haben, für mich genauso spannend. Mhm. Also es ist auch wieder ein bisschen situationsabhängig.
Jetzt hast du ja Flashs mit heute, ne? Und gestern.
Nee, jetzt für die Convention hatte ich sogar einfach geplante Termine.
Ach so,
ja,
okay.
Ja, waren alles Anfragen. Und es waren so spannende Anfragen, dass ich viel zu viele reingemacht habe.
Und trotzdem hast du dir hier Zeit genommen.
Natürlich.
Vielen Dank.
Empfindest du Reue oder ist es so ein neuer Tag, neues Glück? Wenn du vielleicht, passiert natürlich nie, aber wenn was nicht so gut gelaufen ist bei einem Termin?
Kommt drauf an, was nicht so gut gelaufen ist. Wenn ich merke, ich habe menschlich versagt, dann ist ein bisschen Reue dabei. Wenn ich merke, ich habe technisch versagt, dann ist natürlich auch ein bisschen Reue dabei, weil man denkt sich, man ist irgendwie professionell und man möchte nicht, aber man ist auch menschlich. Mhm. Deswegen das kann ich ganz gut wegstecken. Und menschlich, da bin ich dann eher ein bisschen mehr selber von mir enttäuscht. Wenn ich merke, da habe ich irgendwie was Blödes gesagt, angeeckt. Ich habe manchmal ein bisschen eine große Schnauze und dann kann es schon mal falsch ankommen. Das ist mir dann unangenehmer als ein technischer Fehler. Mhm.
Farbe oder schwarz?
Schwarz.
Spule oder Pen?
Boah, ich bin ein Tattoo-Baby, natürlich ein Pen. Hast du mal mein dünnes, kleines Handgelenk gesehen?
Ist das die Generation oder? Nee, du hast ja wahrscheinlich du hast es ja dann gelernt bei deiner oldschooligen Ausbildung.
Nee, ne? die waren zwar super oldschool, aber die waren alle so, Spule ist viel zu schwer, habe ich keinen Bock drauf.
Ah, okay.
Also schwer, also die haben auch alle wieder, noch, die hatten auch alles.
Also du hast mit Pen auch gelernt?
Ja.
Okay.
Ja.
Findest du es doof? Hast du da Reue?
Habe ich da Reue? Ich habe es so ein paar Mal ausprobiert, aber wie gesagt, sehr zarte Handgelenke. Mhm. Ja, kriege ich direkt Muskelkater.
Das ist doch eine Ausrede, Sebastian, oder? Du hast doch auch so dünne Handgelenke.
Hey, alle die Pens nehmen dünne Handgelenke. Ne?
Ja, aber du hast doch Spule ganz lange tätowiert.
Und Harry, ja, also. Ich glaube, also bei mir hat es jetzt nichts mit dem Handgelenk zu tun, sondern eher so Geräusche zum Beispiel.
Ja.
Geräusche ist der Hauptfaktor, wo ich denke, oh, ist so entspannt. Nicht diesen. Machen wir weiter? Mhm.
Also, du willst zwischendurch was anderes.
Ich habe nur überlegt, hast du einen Pen, mit dem du richtig zufrieden bist, als Empfehlung für Zuhörerinnen?
Boah, ich habe immer noch meinen ersten Pen, wo ich auch aus Versehen 11 davon bestellt habe.
Was? Also,
du hast 11 Pens bestellt?
Die waren im Angebot.
Vom Bischof. 500 Euro.
Wusste gar nicht, die Menge dabei.
Die waren im Angebot. Und beim Checkout habe ich jedes Mal eine Fehlermeldung bekommen, aber am nächsten Tag hatte ich 11 Lieferbestätigungen in meinem fucking E-Mail-Fach, okay?
Sind alle 11 angekommen?
Die sind alle 11 angekommen. Alle, und ich habe dann diesen armen DHL-Typen, die waren in viel zu großen Kisten und der hat die so durch die halbe Stadt geschoben auf so einem schönen kleinen Wagen. Und dann habe ich den mit 10 von diesen 11 Kisten wieder zurückgeschickt.
Hast dich aus dem Kofferraum raus.
Der hat mich gehasst in dem Moment. Nee, das war tatsächlich ein Bishop-Wand. Den ich jetzt benutze. Ich hatte früher in meinem Altschule hatten wir einen Realisten, der hatte so ein bisschen einen Kink für Tattoo-Maschinen. Jede einzelne Tattoo-Maschine gekauft, die jemals rauskam. Da habe ich immer so alles durchprobiert. Und die war klein und angenehm. Und die habe ich jetzt, die läuft immer noch wie damals. Und ich habe dann gar nicht mehr irgendwie rumprobiert, großartig. Deswegen bin ich dabei geblieben. Gar nicht groß. Ich bin sehr minimalistisch bei dem, was ich benutze fürs Zeichnen und fürs Tätowieren.
Ah, okay.
Das ist eine gute Adresse. Ich mach mal weiter. Pure Willenskraft oder Lidocain, TKTX, Betäubungssalben? Wie steht
bei dir selber dazu? Oder bei Kunden?
Ich bin jetzt nicht der größte Fan von den Betäubungsprodukten, aber wenn ich den Schmerz ausstellen könnte, für mich persönlich selber, dann würde ich ihn sofort ausstellen. Ich habe keinen Bock auf den Schmerz. Überhaupt nicht.
Und wenn jemand schon halb eingeweicht in Emla-Creme ankommt bei dir?
Dann kommt es darauf an, was wir machen. Ich habe so ein paar Mal die Erfahrung gemacht, dass dann einfach der Heilungsprozess so scheiße war, dass wir sowieso nochmal alles neu machen mussten. Dann war diese erste betäubte Session irgendwie
nicht sehr hilfreich.
Sowieso ja. Für die Katz. Deswegen kommt ein bisschen darauf an, was ich mache und auch, ob da Erfahrungswerte schon vorliegen mit was auch immer benutzt wurde. Aber ich bin kein Gegner von, ich möchte keinen Schmerz haben. Ich bin großer Befürworter von, ich möchte keinen Schmerz haben.
Findest du, man müsste eigentlich mehr tätowiert sein als du, wenn man Tätowierer ist? Also glaubst du an dieses Urban Myth?
Wenn man den Urban Myth nimmt, dann ja. Wenn man sich umguckt, dass eben auch sich alles weiterentwickelt, dann denke ich mir, ich erwarte von einem Herzchirurgen auch nicht, dass der schon am Herz operiert wurde, um zu wissen, wie das geht.
Der Vergleich.
Stimmt ein bisschen.
Das ist
den lage ich nicht hin.
Ja.
Der hat noch sein Bein. Angaben zum Motiv oder künstlerische Freiheit, du hast ja schon ein bisschen angedeutet.
Ja, ich mag so ein bisschen so eine leichte Richtungsangabe, von wegen, dass mir zum Beispiel gezeigt wird, okay, das gefällt mir prinzipiell motivtechnisch und dann aber den Freiraum zu lassen, dass ich das so ein bisschen interpretieren darf. Vor allem interpretieren darf. Zu viel Freiheit finde ich schwierig, weil wenn jemand sagt, mach mal einfach, das geht nicht, das ist zu viel Auswahl. Mhm. Und dann macht man irgendwas und dann so, nee, das doch nicht. Mhm.
Freiheit oder Bindung?
Freiheit.
Witzig, und ich habe Freihand oder Stencil. Das ist ein bisschen die Metapher dafür.
Wow.
Ja.
Ich benutze eigentlich fast immer ein Stencil, aber manchmal so ein hässliches Stencil, dass ich es auch eigentlich direkt anders hätte machen können.
Freihand einfach direkt.
So, ja, dann einfach so ein bisschen noch, okay, jetzt dann machen wir da ein bisschen anders.
Aber sonst schon immer Stencil.
Ja, schon. Ich habe oft sehr kleine Sachen, die sehr klein auch werden und ein bisschen verwirbelt. Und wenn das dann zu geschmierig ist mit zu viel Stiften, dann kann mein Hirn das nicht verarbeiten.
Tätowierst du mit Weiß?
Nee.
Also nicht hier so Glaubenssätze mit zwischen zwei feine Linien kommt nee. Noch eine weiße.
Nee, da habe ich eher mehr den oldschooligen Ansatz wieder, mich innerhalb dieses Regelwerkes aufzuhalten, was funktioniert auch für eine Tätowierung und was funktioniert
einfach. Dann eher lieber nicht so nah noch dran.
Genau.
Intensität oder Stabilität?
Intensität.
Künstler oder Dienstleister?
Boah, ganz ehrlich, ich finde, Tätowieren ist immer noch meine Dienstleistung. Ich arbeite auch.
Und alle so.
Ja, ich bin gerne Künstler und ich würde mich selber auch, okay, ich jetzt beschreibe mich selber sogar immer mehr als Storyteller als Künstler. Mhm. Aber im professionellen Setting finde ich immer noch, Tätowieren ist eine Dienstleistung. Ich mache was auf jemanden, das bleibt ein Leben lang da. Da geht es nicht unbedingt um meine künstlerische Freiheit. Da geht schon auch viel, dass die Person bekommt, was sie haben möchte. Mhm. Wenn wir künstlerisch uns gar nicht treffen, dann schicke ich den Kunden lieber woanders hin, als mich komplett zu verbiegen in irgendwas, was vielleicht nicht funktioniert oder was ich persönlich halt einfach hässlich oder scheiße finde. Mhm. Aber ich finde immer noch, ich muss mit dem mitgehen, was gewollt wird.
Mhm. Nächste Frage. Aufgeschlossen oder zurückhaltend?
Man merkt.
Zurückhaltend. Witzigerweise in meinem Privatleben sehr zurückhaltend. Aber ich mag...
Ja?
Ja.
Ah, das hast du am Stand schon gesagt. Du hast so ein alter Ego im Berufsleben wahrscheinlich einfach.
Ja, ich hab so eine innere Rampensau, die mal rauskommt, wenn man mir einen Scheinwerfer ins Gesicht hält.
Und sonst bist du ruhig.
In meinem Privatleben bin ich eher ruhig. Da kommt wieder die alte Dame am Fenster aus mir raus.
Ja.
Ja, die nur beobachtet in der Ecke.
Und ist dein Freund privat eine Rampensau?
Ja.
Ah, siehst du. Ja.
Der stiehlt mir dann immer die Show.
So ist es. Ich lass ihn reden. Breit aufgestellt oder thematisch tief?
Thematisch tief.
Prozess oder Endprodukt?
Prozess.
Mhm. Abstrakt oder Realismus?
Abstrakt.
Wie möchtest du angeschrieben werden? Ausführliche E-Mail oder saloppe WhatsApp-Nachricht?
Ich bin mit beidem komplett fein eigentlich. Am liebsten habe ich immer, wenn die Kunden aus der Nähe sind, dass die sowieso nochmal zu mir kommen. Mhm. Damit ich sie mal privat auch sehe, einfach so mal so face-to-face, finde ich, gibt immer noch mal einen guten Eindruck, ob man sich auch dann wirklich trifft, auch menschlich, gerade bei größeren Sachen. Aber sonst beides, kann ich mit beidem arbeiten.
Traditionell oder modern?
Modern, aber mit Wertschätzung für die Tradition, die vorhergegangen ist.
Mhm. Schön.
Das habe ich schon gespürt, so ein bisschen bei dir. Deswegen dachte ich, du passt auch gut dazu, Peschwarz, weil es so ein bisschen das war, was Ela auch in ihrer Folge erzählt hat, dass ihr das wichtig ist.
Glaub ja, ich. So. Ich finde auch, dass eben das Moderne, es baut sich auf dem, was schon da war. Und man kann dann, ob man das gut, ästhetisch oder was auch immer findet und die ganze Kultur um Traditionelles herum oder was auch immer, man kann den Wert, den das für die Moderne gegeben hat, einfach nicht leugnen. Und deswegen finde ich das wichtig, dass man diesen Grundsatz und den Grundgedanken, der damals entstanden ist, warum die Sachen so funktionieren, wie sie funktionieren, dass man das einfach auch weiter pflegt. Und man kann es modernisieren, aber man muss es nicht auslöschen.
Wenn du sonst so viel Berührungspunkte gar nicht mit anderen Stilen hattest, was ist für dich so eine Messe dann hier? Also geht das so ein bisschen an dir vorbei, dass hier überall so krasse Traditional-Leute um dich rum sind? Oder hast du da früher schon ein Interesse, aber es berührt jetzt deine Stilistik einfach nicht?
Es ist jetzt nicht was ich nicht mal machen wollte, sondern ich könnte es auch einfach wieder gar nicht. Das ist so ein bisschen wie bei Black and Grey Realism. Das sind Sachen, die könnte ich nicht mal umsetzen. Nicht mal, wenn ich es wollen würde, könnte ich es jetzt gerade umsetzen. Da müsste ich mir nochmal komplett neu hinsetzen.
Aber du kannst ja zeichnen. Ganze, also ich würde ja, dich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und sagen, du, wenn,
ja,
wenn
man aber so man darf, zeichnen kann. Ja, aber man darf das nicht unterschätzen. Die Sachen, die teilweise sehr simpel wirken, das was Traditionelles sehr oft hat, gerade beim Tätowieren, auch Traditional, viele sagen, ja, das sieht aus wie so eine Kinderzeichnung. Das kann ich auch selber machen, weil ich kein Tätowierer für zahlen. Mhm. Aber simple Sachen sind super komplex in der Umsetzung, weil die müssen halt einfach sitzen. Und das ist eine Präzision, die da erforderlich ist, wo ich sagen würde, dass ich da für mich künstlerisch technisch nicht mal angekommen bin. Das, was noch wäre, wo ich mich hinentwickeln müsste. Kommt. Genau.
Ja. Also das Gänseblümchen.
Genau, das Gänseblümchen dann wieder, was ich nicht tätowieren werde.
Naja, und da das ja hier eine Live-Episode ist, gibt es auch eine kurze Pause. Und in dieser Zeit können wir euch ganz kurz auf unseren Sponsor aufmerksam machen. Das ist Morustar. Und seit über einem Jahrzehnt bietet Morustar Piercing und Tattoo-Zubehör für professionelle Artists, also überwiegend euch, an. Und mit einer Auswahl von über 40.000 Artikeln und einer persönlichen Betreuung, übrigens einer superschnellen Lieferzeit, und Experten, also geschulte AußendienstmitarbeiterInnen und stufenlos erweiterbare Versandkapazitäten ist Morustar immer an eurer Seite. Egal, ob es um spezielle Nadeln, Hygieneartikel oder auch einfach einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis geht. Und aktuell gibt es unseren Code AZUT10, also Anfangsbuchstaben von Augen zu und durch, AZUT10 in einem Wort. Und damit bekommt ihr 10% auf eure erste Bestellung. Morustar.com, überzeugt euch selbst, bestellt dort mal und checkt Qualität und Service. Naja, und jetzt sind wieder alle da und jetzt geht's weiter mit unserer Episode mit Chris.
Chaos oder Ordnung?
Chaos.
Ist Kreativität Flucht oder Lösung?
Bei mir ist es Flucht.
Hm. Weil?
Weil mein Interesse an Kreativität und an Zeichnen und an bildlicher Darstellung und an all dem ist gekommen eigentlich aus einer kompletten Fantasy-Schiene. Ich hatte nicht das leichteste Leben und nicht das beste Umfeld zum Aufwachsen. Und für mich war das damals meine Art und Weise, was zu kreieren, in dem ich sein kann und in dem ich existieren kann. Und das hat sich auch so ein bisschen beibehalten. Und da gibt es eine ganz witzige Geschichte auch dazu, weil du fragtest ja vorhin, wie war das, nach Berlin zu kommen? Und ich meine, das war so nach einer schwierigen Phase erstmal eine entspanntere Phase. Und ich lag dann abends im Bett und alles lief gut. Ich bin in Berlin angekommen, hatte überraschenderweise, obwohl ich vorher gar keine deutschen Kunden hatte, habe ich recht schnell einen Kundenstamm gefunden für mich. Es lief alles ganz entspannt. Meine Beziehung war toll. Wir haben eine Wohnung, wo wir wohnen, wo alles war super. Und ich lieg abends im Bett und ich habe mich noch nie so unwohl gefühlt. Und es ist mir noch nie so schwer gefallen, kreativ zu sein. Wie in einem Moment, wo alles einfach entspannt war. Weil meine Kreativität so sehr aus diesem Fluchtmechanismus rauskommt, dass es richtig schwer war, einen neuen Zugang zu finden, zu was ist Kreativität für mich, wenn ich die Flucht nicht brauche.
Ja, super interessant. Vor allen Dingen, weil es ist ja auch ein bisschen, passt auch ein bisschen dazu, dass man ja auch sagt, weil wenn du ein, egal wie krank oder crazy ein System war, in dem man aufgewachsen ist, man sich darin wohlfühlt, auf eine komische Art und Weise, weil man so sozialisiert ist und dann, wenn dieses System weg ist, weil man was ist, etwas ist gut, etwas ist ruhig oder sowas, es viel mehr Angst auch dem eigenen System machen kann.
Ja.
So, als das, was es kennt.
Genau. Und das ist sogar immer noch ein bisschen mein Problem, wo ich teilweise, wo es mir wirklich schwer fällt, mich hinzusetzen und einfach zu kreieren, weil mir mein Ursprungsausgangspunkt dafür fehlt.
So ein bisschen auch, es gibt so ein Buch, Vincent heißt das, darüber, dass es quasi, es braucht Schmerz für die Kreativität. Da geht es, glaube ich, um Musik. Und für einen guten Song sozusagen. Zahlt es darauf jetzt so ein bisschen ein? Mhm.
Ja, das ist so, weil halt viel von meiner bildlichen Darstellung kommt halt aus dem, dass es gewisse Sachen ausdrückt. Mhm. Und wenn diese Sachen nicht da sind, dann fehlt mir, was ich interpretieren soll bildlich. Und da kommt diese Schwierigkeit dann für mich, das umzusetzen oder was zu machen, was zu erschaffen.
Ah ja, ja. Weil deine Ästhetik ist ja auch ein bisschen düsterer, ne?
Ja.
Und du brauchst schon auch dafür eigentlich was.
Genau, das kommt jetzt
was von irgendwo. Nicht so gut läuft.
Ich glaube nicht, man guckt jetzt auf meine Seite und denkt sich, oh, das ist aber ein glücklicher Mensch.
Ja.
Ist das dann so die Angst vor Kitsch oder wie?
Wie meinst du?
Wenn jetzt kein Drama im Design ist, dass es dann zu kitschig, zu oberflächlich wird?
Nee, gar nicht. Mir fehlt einfach die Inspiration komplett.
Ach, da geht's schon los.
Ja, ich weiß schon gar nicht, was ich machen soll. Mhm. Weil mir eben dadurch, dass eben dieser Fluchtaspekt so sehr meine Motivation war, überhaupt zu zeichnen, wenn die Flucht nicht gefordert wird, dann weiß ich schon gar nicht, wohin.
Das fängt
schon ganz, ganz, ganz am Anfang an. Deswegen 100% Flucht bei dieser Frage.
Krass, der hat noch nie jemand so beantwortet, die Frage. Interessant. So ein Boomer hat mal gefragt, warum jetzt alle Regenbogenfarben in ihren Profilen haben. Regenbogenfahnen. Oh. Warum hast du eine Regenbogenfahne? Was willst du da mit deinen Kundinnen sagen?
Ich denke mal, erstmal, weil ich ja in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung bin, ist das schon recht passend. Mhm. Da geht es aber weniger um mich. Da geht es mehr um die breitere Erfahrung. Das ist nicht um mich irgendwie da zu repräsentieren per se, sondern einfach darum, wenn man in eine Minderheit ist und in der Minderheit aufwächst oder als Minderheit aufwächst, dann gibt es Situationen im Alltag, die schwieriger sind als für jemanden, der nie die Erfahrung hatte, offen diskriminiert zu werden oder offen angefeindet oder angegriffen, tätlich angegriffen zu werden. Und gerade solche Sachen wie Körperkontakt zu haben mit Leuten. Das ist nicht mal nur Tätowieren, das ist sogar bei Ärzten oder bei Ähnlichem so, dass wenn du in einer gewissen Minderheit bist, die auch ein gewisses Stigma hat und immer noch nicht so großflächig gut akzeptiert wird, wie man das wollen würde, dann finde ich, ist es wichtig zu wissen, ich komme zu jemandem, der mich versteht. Ich muss keine Angst haben, dahin zu gehen. Und es kommt wirklich zurück zu, muss ich Angst haben, angegriffen zu werden? Muss ich Angst haben, angefeindet zu werden? Muss ich Angst haben, dass mir was passiert? Und das sind Sachen, die ganze Zeit passieren. Mhm. Und es klingt immer ein bisschen übertrieben und so, ach, das war vor 25 Jahren so, aber das war nicht vor 25 Jahren so. Ich habe vor 2 Jahren in meiner Heimatstadt aufs Maul bekommen, deswegen. Also ist nicht so weit hergeholt. Und deswegen ist es für mich eher wichtig, das drin zu stehen zu haben, einfach damit Leute, die sich unsicher sind und vielleicht gerne Tattoos hätten, aber sich nicht trauen, irgendwo reinzugehen, weil sie einfach irgendwie Angst haben oder einer dieser Buchstaben sind und denken, sie sind nicht willkommen, einfach zu sehen, ey, mein Tätowierer ist auch einer der Buchstaben. Deswegen kann ich da hingehen und ich muss mir keine Gedanken machen. Ich muss keine Angst haben. Klar gibt es genug Diskriminierung auch innerhalb
Community. In der Community gibt es
ja. Also ist nicht so, als wäre da alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ja. Teilweise sogar mehr gegen gewisse Gruppen als von außen. Mhm. Aber nur so dieser Grundstein ist erstmal, ich muss nicht unbedingt Angst haben. Und das ist, was wirklich bei vielen noch sehr, sehr, sehr verankert ist. Ich muss Angst haben, dass ich wohin gehe, weil mir könnte was passieren. Hm. Und das nimmt es so ein bisschen raus. Hm. Vor allem nicht nur so als hier Regenbogen Safe Space, was dann auch immer heißt, ich bin vielleicht selber nicht, sondern wirklich, dass dabei steht, ich bin auch. Also das ist so, ich bin's, ich kenne es, ich kenne die Erfahrung. Und dann hat man schon auch direkt menschlich eine andere Verbindung irgendwie ein bisschen, weil man gewisse Erfahrungen hat eigentlich dann fast jeder schon mal gemacht und dann weiß man schon mal, dass man so auf einem Level ein bisschen sein kann.
Hast du das Gefühl, das schafft auch nochmal so einen Kundenzuwachs für dich in dem Sinn, wie du es vorhin gesagt hast, man inszeniert sich eben authentisch, man zeigt was von sich, weil Menschen wollen heutzutage mehr diese Persönlichkeit haben.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, der Großteil meiner Kunden sind selber auch irgendwo LGBT auf irgendeine Art und Weise. Auch gerade, deswegen, ich höre es auch immer öfter bei Terminen, dass sie dann auch bei mir hängen geblieben sind. Nicht nur wegen meinem Stil, sondern auch, weil sie halt gesehen haben, ich bin halt auch, ich habe hier Regenbogen.
Morgen haben alle Regenbogenfarben.
Morgen haben alle.
Wenn wir diese Folge veröffentlicht haben.
Ja, nee, aber ich habe es einfach gerne zu sagen, ey, ich verstehe dich. Ja. Und wenn du zu mir kommst, musst du keine Sorge haben.
Ja.
Dafür ist es für mich, steht es für mich.
Wie würdest du die Tattoo-Szene dahingehend gerade bewerten, in dem Sinne der Toleranz?
Boah, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich in so einer Bubble, dadurch, dass ich in Berlin bin.
Ah ja, stimmt.
Dass es halt echt schwierig ist, weil wir hatten im Studio teilweise eine Zeit lang, da war eher hetero in der Minderheit. Mhm. Deswegen habe ich da jetzt gar nicht so den großen Überblick, aber ich hätte es jetzt persönlich noch nie auf einer Convention oder in einer Zusammenkunft mit Tätowierern, die so in unserem Kreise sind, mitbekommen, dass ich persönlich dadurch, da ich habe es ja drin stehen oder rede dann auch einfach über meinen Partner und dass ich da irgendwie Probleme habe. Also ich glaube, Leute denken, die Tattoo-Szene ist viel ausgrenzender, als sie eigentlich ist. Mhm. Und ich habe eigentlich in der Tattoo-Szene viel mehr Toleranz gefunden als zum Beispiel in der Kinderbetreuung.
Ah, interessant.
Ja. Sehr viel konservativer.
Ach krass. Mhm. Von Männern oder von Frauen?
In der Kinderbetreuung findest du keine Männer.
Ach so, das stimmt. Ja, habe ich gerade aus einer guten Paar. Ich kenne tatsächlich nur zwei und das sind Männer, zwei Kinder.
Ja. Also gerade in Österreich, da hast du fast gar keine männlichen Betreuer in Kinderbetreuungssachen. Ja. Aber war es pauschal wirklich mehr so, dass da wirklich schon so ein bisschen so, wenn ich so gesagt habe, ja, mein Freund komme ich auch mal so, musst du mit Kindern arbeiten? Ist das nicht ein bisschen komisch?
Ach, in die Richtung.
Ach was? Ach, ist ja krass.
Ja.
Oh Gott, wie unangenehm.
Ja, ein bisschen.
Ja. Ich mache so einen richtig harten Cut gerade.
Oh Gott, was kommt jetzt wieder?
Richtig. Ich wollte wissen, wie diese Koop mit Andreas zustande gekommen ist.
Wie das zustande? Andreas ist einfach der beste Typ. Da fängt es schon mal an.
Also für alle, die es nicht wissen, es gibt ein wunderschönes Bild, was ihr zusammen gemalt habt, mit einem traditionellen Schlangenrahmen.
Genau.
Und von dir aber eben so eine städtische Tokio anmutende Szenerie.
Genau,
so,
genau. Wir saßen in Paris auf der Convention, nebeneinander am Stand.
Das klingt schon, ist schon ein guter
Einstieg. Wir waren in Paris. Wir waren am Eiffelturm. wir saßen an unserem Stand und wir haben uns halt unterhalten und wir verstehen uns super gut. Und wir fanden es dann beide recht spannend und auch lustig, wie wir aus dem gleichen Einfluss raus, weil Andreas hat ja sehr viel diesen japanischen Einfluss, aber diesen japanisch-traditionellen Einfluss. Mhm. Und sehr viel von meinem Stil und von dem, was ich male und zeichne, ob das Tätowieren ist oder privat irgendwas, hat diesen modernen Einfluss, auch aus Japan. Und wir fanden diesen Kontrast super spannend, was halt passiert, wenn erst einmal zwei Generationen, zwei komplett verschiedene Künstler mit zwei komplett verschiedenen Ansätzen, was die aus der gleichen Quelle ziehen. Mhm. Und dachten uns eigentlich, dann wäre es doch cool, das zu verbinden. Was wäre, wenn wir gemeinsam irgendwas machen, um zu zeigen, dass eben das eine ohne das andere nicht existiert. Mhm. Weil diese Ästhetik, die mir gefällt, die hat ja auch ihren Ursprung wieder in dem Traditionellen.
Ja.
Auch das alles, was mir an der modernen Ästhetik gefällt, an ob das jetzt, keine Ahnung, Mangas, Animes oder andere Medien aus dem japanischen Raum sind, das hat ja auch alles einen Ursprung in traditioneller japanischer Kunst. Und wir wollten einfach zeigen, dass das ein schönes Zusammenspiel sein kann. Generationenübergreifend, künstlerübergreifend, und Tattoo-Welten übergreifend. Mhm. Und daraus ist das entstanden. Und wir hatten da beide ganz viel Spaß damit. Und Spoiler, wir wollen noch eins machen.
Was passierte mit dem ersten?
Das ist jetzt bei mir im Studio.
Ach so.
Ja.
Ach, das wird nicht versteigert, verkauft, für irgendwas.
Ich wollte es an die Wand hängen. Hallo, ist ein Original Könen. Das muss bei mir an der Wand hängen.
Ja, das stimmt. jetzt habe ich gerade eine richtig gute Frage verloren.
Wie, ich überbrücke mal. Wer hat was zuerst gemalt oder wie war der Prozess bei dieser Kooperation? Weil das finde ich schon spannend, weil wenn du was vorgegeben bekommst, hast du einen anderen Einstieg als bei einem leeren Blatt Papier.
Ja, wir hatten halt diese Idee direkt, diesen Rahmen zu machen, weil man das, also es war Andreas' Idee, weil er würde gerne so einen Rahmen machen, wie so ein bisschen so ein Blick in diese Welt, die ich dann da immer zeichne. Mhm. Und er hat dann neben diesem Rahmen begonnen und hat mir das dann auf der nächsten Convention, wo wir uns getroffen haben, feierlich übergeben. Und dann habe ich es zu Hause ausgepackt und erstmal Blut geschwitzt, weil ich mir dachte, boah, versau das jetzt nicht bitte.
Ach stimmt, du hast ja dann das Original schon vor dir.
Ich hatte das schon vor mir, dieses
schön. Und du musstest reinzeichnen.
Und dann musste ich da reinmalen. Ich dachte mir erstmal so, boah. Also du kannst jeden Tag verkacken, aber bitte nicht heute. Dann habe ich mir erstmal ein paar Tage viel zu lange Gedanken drüber gemacht und dann war ich so, okay, scheiß drauf, ich fange jetzt einfach an.
Hast du das so geschützt erstmal mit diesem Zeug? Wie heißt es? Dieses, was man dann so abpult am Ende wieder?
Ah ja, ich weiß was.
Ach so, nee, da kommt das Chaos wieder aus mir raus.
Ach so, das war die ganze Zeit
passiert, was passiert.
Wer was rübergelaufen?
Entweder es klappt oder es klappt.
Weil das ist doch mit Tusche, da hast du doch reingemalt.
Ja.
Oder,
ja.
Da hätte was passieren können.
Ja. Ich hätte es auch nicht unbedingt auf meiner Küchentheke malen sollen, aber.
Was bist du für ein Sternzeichen?
Ein Zwilling. Ah. Was war das denn gerade?
Sagen
wir mal nur, es passt.
Reden wir mal nicht drüber.
Zum Chaos.
Es passt zum Chaos. War die Frage jetzt beantwortet? Nee.
Du hast es bekommen.
Genau.
Und dann der Druck, das kann ich mir
vorstellen. Genau, ja, war halt erstmal, ne, weil Andreas hat halt einen Namen, ist so sein Original. Es war so unser erstes Mal, dass wir halt gemeinsam nicht nur an einer Convention sitzen und quatschen, sondern dass wir halt an einem Projekt gemeinsam arbeiten. Und ich wollte nicht direkt mein erstes Projekt mit ihm einfach versauen. Mhm. Und dann, wie gesagt, bin ich einfach rein. Ich dachte mir, du weißt ja, was du machst normalerweise. Das ist einfach auch nur ein Blatt Papier, nur dass schon was drauf ist. Und dann habe ich halt einfach mal geschaut. Ich habe es zuerst mal, ich muss zugeben, ich habe es zuerst mal so ganz billig auf einem kleineren Blatt Papier so angemalt,
ja,
was
ja,
ich mir vorstellen würde.
Voll.
Und dann so, nachdem mal so ein bisschen die Tonwerte festgelegt waren, habe ich gedacht, wenn ich zu lange überlege, dann mache ich Fehler. Ich muss es jetzt einfach starten.
Und ist das was, bist du in der Komfortzone geblieben, um alles schön sicher zu halten? Oder gab es einen Impuls zu sagen, ey, zeig's jetzt richtig, mach richtig innovativ was Neues?
Ich meine, Komfortzone war ein bisschen das Thema im Prinzip. Ein bisschen außerhalb der Komfortzone war, dass ich vorher das letzte Mal wirklich mit Tusche gemalt habe, keine Ahnung, vor 5 oder 6 Jahren. Mhm. Also es war jetzt eine Zeit her, dass ich das letzte Mal das wirklich benutzt habe als Medium zum Malen und nicht nur, um irgendwas auszuschwärzen. Das war dann so der Push außerhalb meiner Komfortzone, dass ich nicht irgendwie zuerst mal noch 3 Bilder gemalt habe, um da reinzukommen, sondern mir gedacht habe, okay, du machst das jetzt einfach. Wenn es kacke wird, wird es kacke. Wenn nicht, dann ist gut.
Dreht ihr das um beim nächsten? Also willst du ein bisschen anteasern, wie das nächste Projekt wird? Wird es umgedreht, der Rahmen?
Ja, genau, dann wird es umgedreht. Dann drehen wir einmal, dann macht das Innenleben, dann Andreas und das Außenrum kommt dann von mir.
Wie war seine, hast du die Reaktion auf das fertige Ergebnis mitbekommen von ihm oder?
Ich habe ihm ja immer so ein bisschen Bilder geschickt, weil er war ein bisschen neugierig.
Ah ja, okay, das war eine kleine
oder auch Controlletti.
Nein, er hat mir da schon frei. Da hat er mir schon vertraut, glaube ich zumindest. Sagt er zumindest. er wollte halt einfach wissen, wie es ist. Und er meinte, er hat sich schon gut vorstellen können, aber das Endergebnis hat ihm dann noch besser gefallen, als was er sich in seinen Gedanken vorgestellt hat. Wo ich sehr, sehr glücklich drüber war, dass Andreas Köhn das zu mir sagt.
Wenn du, also in deinem Stil gibt es ja nicht so viele Leute, wo du mitlernen kannst wahrscheinlich oder immer mal gucken kannst. An wem orientierst du dich, wenn du, oder an welchen anderen Stilen oder so noch? Weil wenn man jetzt traditional tätowiert, dann hat man jetzt eine Bandbreite an natürlich fantastischen, allein schon hier traditional Tätowiererinnen und Tätowierern. Wo guckst du, wo holst du dir?
Überall. Es gibt aus jedem Stil einen Aspekt, den man rausnehmen kann. Wie gesagt, vor allem bei Traditional, es wirkt sehr simpel, aber es ist halt auf eine sehr spezielle Art und Weise heruntergebrochen, um Formen so simpel darzustellen, dass sie trotzdem noch Sinn machen. Da kann man was rausziehen, was zum Beispiel, dass man das nicht zu kompliziert macht, was teilweise in meinen Zeichnungen ein Problem war, dass ich Sachen zu kompliziert mache. Ich kann mir aus anderen Tattoo-Arten abgucken, wie die Leute schattieren, weil das zum Beispiel was ist, wo ich selber denke, da habe ich noch sehr viel, wo ich mich verbessern kann. Und da ist der Deckel noch ganz weit oben. Da habe ich noch viel Raum. Und da gibt es sehr viele Leute, die aus verschiedensten Tattoo-Richtungen, wo ich mir das abgucken kann. Schön satt schwarz zu packen von Leuten, die jetzt vielleicht irgendwie so diese Blackouts machen oder mehr diese kalligraphischen Sachen oder diese abstrakten großen Blackwork-Geschichten machen. Da kann man sich eigentlich irgendwo so gewisse Aspekte raussuchen, weil ich suche hier nicht nach was ich nachmachen kann. Ich suche hier nur nach was, womit ich meine eigenen Sachen voranbringen kann.
Chris wollte ein paar von den Schlimmen fragen. Hat er gesagt vorher. Willst du davon ein paar übernehmen?
Kann ich machen.
Wollen wir nur so machen? Und die sind's jetzt?
Ich fand's eigentlich ganz lustig, dass das deine Fragen ich manchmal sage und umgedreht und das ist so.
Ja, ja, sollen wir die einfach sozusagen, also den Stapel, dass du den nimmst?
Nehme ich.
Weil wir haben nicht mehr so viel Zeit, meine ich. Deswegen, wir können nicht den ganzen Stapel machen, weil das sind ja krasse Fragen.
So meinst du.
Die krassen. Die krassen Fragen. Du hast jetzt richtig Angst schon, ne?
Nee, ich bin aufgeregt. Freudig aufgeregt.
Man, du kannst auch nur eine weglegen, dann haben wir hier noch eine Frage. Noch mehr. Achso, du legst dich weg. Hä, die war gut. In welcher Weise haben deine Gefühle Einfluss auf deine Gestaltung? Das ist so eine Tipptopp-Frage.
Na dann,
die habe ich dir extra gegeben.
Hier, du kriegst einfach irgendwelche
Fragen. Nee, gib die her.
Das ist so.
Mach das alleine. Mach die doch.
Anti-autoritär einfach, so ein Reflex.
Ich möchte, dass die gestellt wird.
Du hast sie doch gerade gestellt.
Ja.
Ja, das habe ich ja so ein bisschen ansatzweise.
Ich brauche die dann, wenn ich die gestellt habe, damit ich die hinlegen kann. Weißt du?
Möchtest du sie nochmal vorlesen?
In welcher Weise haben deine Gefühle Einfluss auf deine Gestaltungen? Lieber Chris.
Ja, danke für diese Frage. Dankeschön. Ja, so ein bisschen das, was ich vorhin schon gemeint habe, mit dem, dass es halt sehr für mich diesen Fluchtaspekt hatte Und es wird oft auch so, sieht man auch ein bisschen in dem, was ich darstelle. Es ist immer so ein bisschen nach Freiheit
ringen. Ich gucke nachher gleich nochmal dein ganzes Profil durch.
Es gibt so einen Aspekt, den ich immer, der sich durch alle meine Designs durchzieht. Und das ist die Art, wie ich Augen mache. Und das habe ich gerade erst in so einem Animationsvideo erklärt, wo das herkommt, weil ein paar Leute wollten wissen, warum machst du die so? Weil die sehen immer traurig aus.
Ja.
Aber der Ursprung davon ist gar nicht traurig. Es sind keine traurigen Augen, es sind auch keine leeren Augen. Ich sage immer, meine Augen sind schwer.
Schwer.
Schwer. Mhm. Weil ich hatte immer ein bisschen das Problem und habe ich immer noch, dass ich so emotional merke, wenn mich Sachen überfordern, wenn Sachen zu viel werden. Das ist einerseits ganz praktisch, weil wenn irgendwas stressig ist oder eine Situation mal kompliziert, chaotisch, irgendwas, dann ist es nicht so schwer, dass ich da Überblick behalten kann, ruhig bleiben kann. Es ist recht leicht für mich, das Chaos zu sortieren. Gleichzeitig aber kommt die Überforderung sehr plötzlich, weil ich es ganz lange nicht gemerkt habe. Und mir ist mit den Jahren aufgefallen, ich habe vielleicht nicht so den emotionalen Zugang dazu, aber ich spüre da, ich habe so ein physisches Gefühl. Es ist so, dass es sich hier so um meine Augen richtig schwer anfühlt.
Die Partie?
So hier, so von so um die Augen rum bis hier so nach unten, alles fühlt sich schwer an. Und wenn ich dieses physische Gefühl kriege, dann weiß ich, okay, jetzt wird es emotional langsam ein bisschen knapp für mich. Und das, wie ich meine Augen zeichne zum Beispiel, ist eine verbildliche Darstellung von diesem schweren Gefühl, das dann entsteht.
Ah, interessant.
Schön.
Schön, ja voll.
Welches Gefühl kannst du schwer aushalten und wo spürst du es? Also, wo du spürst, haben wir jetzt.
Nee, aber das ein Gefühl, was ich...
Ist dieses Gefühl unangenehm? Das
es
Schwere?
Ist es ist nicht unangenehm. So, es ist mehr so... Es ist nicht Schlimmes. Es ist mehr so mein Warnzeichen.
Ja.
Es ist so mehr so, ey, du musst mal ein bisschen vom Gas gehen.
So ein Frühwarnsystem.
Genau, du nimmst dir ein bisschen zu viel raus. Mhm. Du musst ein bisschen zurückschrauben. Also es ist nichts Schlechtes. Es ist eigentlich sogar was Positives. Obwohl es rein, wenn man nur die Bilder ansieht, könnte man meinen, es ist was Schlechtes, was Negatives. Aber ich sehe es gar nicht als was Negatives. Und auch meistens für meine Kunden, wenn ich diese Sachen so darstelle, die sehen die Sachen auch nicht als negativ. Und das ist immer ganz witzig, dass genau das auch die Leute erreicht, die dann zu mir kommen, die das gar nicht als negativ betrachten. Mhm. Aber ein Gefühl, mit dem ich wirklich schwer umgehen kann, ist Ruhe.
Ruhe?
Obwohl du das Mute-Zeichen auf deinem Ort
studiert hast. Ja, das ist aber, weil ich hier nichts höre.
Ach, damit man weiß, wo die Seite
ist. Ja, weil mich immer alle fragen. Und dann dachte ich mir, ich werde es kennzeichnen.
Und was, kommt da jetzt noch was hin?
Nee, das bleibt leer.
Ach so.
Ja, einseitig.
Was meinst du mit Ruhe?
Wie ich auch vorhin erwähnt habe, mit dem... dass es mir super unangenehm war, dass alles gut läuft. Wenn Sachen einfach gut laufen und eigentlich der Alltag und alles funktioniert und es ist kein Chaos da und es ist alles einfach mal entspannt. Damit komme ich nicht klar. Da werde ich unruhig innerlich. Da merke ich richtig, wie ich abends Herzklopfen kriege und mir warm ist die ganze Zeit, weil ich mir denke so, irgendwas muss passieren. Irgendwas kommt. Irgendwas muss wieder kommen. Irgendwas ist hier komisch. Und damit kann ich absolut nicht umgehen.
Naheliegend wäre dann so ein bisschen Chaos zu kreieren oder Drama zu kreieren.
Oh ja, ich glaube, da tendiere ich manchmal auch dazu. Ich habe es sehr zurückgeschraubt. Ich habe daran gearbeitet. Aber man fällt da rein in die Sparte, dass man anfängt, sich selbst ein Bein zu stellen, weil man irgendwie seine Komfortzone sucht, die eigentlich keine Komfortzone sein sollte. Aber es ist leichter. Das ist
das bekannte System. Genau. Sabotage, damit man wieder...
Absolute Selbstsabotage.
Hast du Therapieerfahrung?
9 Jahre.
Ich wollte gerade sagen, es klingt so, das sind hier so tipptopp geworden.
Welche Arten hast du ausprobiert? Ist das eine Art von Therapie? Willst du darüber reden?
Es war hauptsächlich wirklich so klassische Gesprächstherapie, aber das war schon super früh. Das erste Mal war ich mit 9 Jahren in Therapie.
Deswegen, 9?
Ja, deswegen habe ich früh angelernt bekommen, sage ich mal, meine eigene Gefühlswelt zu hinterfragen und ein bisschen zu verstehen, wo meine Reaktionen herkommen. Weil ich hatte früher mal ein bisschen Aggressionsprobleme. Bin sehr schnell auf 180 gegangen, wegen nichts. Und deshalb, wie gesagt, mir fällt es manchmal schwer, so Emotionen zu fühlen, zu zeigen. Mhm. Und Trauer und Aggression sind ja eigentlich zwei verschiedene Seiten derselben Münze.
Ja.
Und es hat sich halt ganz stark bei mir in eine Richtung ausgeprägt. Und es war dann für mich wichtig, herauszufinden, wie interpretiere ich meine Erfahrungen, meine Emotionen, mein Leben in einer anderen Art und Weise, die nicht einfach nur ausrasten ist. Mhm. Das war mal Haupt meiner Erfahrung.
Gibt es da noch Anteile in dir?
Auf jeden Fall.
Die aggressiv werden
auf können? Auf jeden Fall, ja. Es gibt so Kleinigkeiten, die dich nicht so aggressiv machen sollten, wie sie es tun. Mhm. Zu heißes Essen.
Macht dich aggressiv.
Das macht mich richtig aggressiv.
Ja?
Ja.
Also ernsthaft aggressiv.
Aber so richtig irrational aggressiv. Ich werde richtig sauer. Ich könnte den Teller nehmen und gegen die Wand klatschen. Ich werde richtig sauer. Wenn Essen zu heiß ist, ich werde richtig sauer. Ich merke da richtig, wie sich so eine Wut aufbaut in mir. Das steht bis hier.
Ich glaub, jetzt
total, so total irrational. Richtig irrational. Aber das macht mich unglaublich wütend.
Okay. Was machst du dann? Was hast du nach den ganzen Erfahrungen gelernt, wie du dich runterregulieren kannst? Hast du was Verhaltenstherapeutisches, was Schnelles für alle Männer und Frauen, die das
Luft
kennen?
Luft anhalten.
Ja, nee, ich weiß, für mich war es immer wichtig, ein bisschen von außen zu betrachten. Weil ich habe halt diese Reaktion, weil für mich gerade was schwer ist. Mhm. Aber zu lernen für mich, die Situation ein bisschen objektiver von außen zu sehen. So, ist was passiert gerade wirklich meine Reaktion wert? Oder ist es gerade einfach zu viel?
So steht es im Verhältnis.
Genau, ist das, was ist gerade, ist das wirklich sinnvoll?
Ja.
Es ist teilweise dann ins andere Extrem gegangen, wo man dann von außen auf mich guckt und denkt so,
darüber regst du dich nicht
auf. Ja, bist du menschlich?
Ja.
So, warum hast du da keine Reaktion drauf? Also es ist immer so schwer, die Balance zu finden. Mhm. Aber bei so ganz blöden Kleinigkeiten kriege ich das nicht hin.
Ja.
Bei schwierigeren Situationen irgendwie besser als bei sowas.
Mhm. Ja, ich stelle dir einfach, das ist ja eigentlich passend so. Was sind die größten Sorgen in deinem Beruf?
In meinem Beruf? Ich mache ja doch was Nischiges momentan. Mhm. Da ist natürlich immer die Frage, wie lange bleibt das relevant? Und meine Sorge ist dann, ist mein Skillset groß genug, dass ich mich mitentwickeln kann, mit wo ich mich hinentwickeln müsste, falls meine Sachen irrelevant werden.
Aber jetzt werden sie ja relevanter denn je.
Ja,
wir kommen noch in die 2000er Emo, alles kommt.
Ich weiß.
Und Anime.
Ich habe alle 2000er Emos abgeholt in Berlin. Aber das ist halt auch
das wieder eine Phase. Das haben wir doch jetzt 5 Jahre noch.
Und dann klingt es wieder ab.
Ja,
klar. Das ist halt meine Sorge. Mhm. Habe ich dann genug Skillset mir angeeignet, dadurch, dass ich so nischig bin, dass ich dann einen Sprung schaffe, mich wieder weiterzuentwickeln, sobald ich es muss. Mhm. Und ich probiere immer, mich weiterzuentwickeln. Aber wenn du halt trotzdem in der Nische bist, dann entwickelst du dich in der Nische weiter, nicht breit gefächert. Das wäre meine größte Sorge momentan.
Kann ich da nachvollziehen. Mhm. Mhm.
Wie gehst du mit Kritik um?
Eigentlich gut. Ich mag Kritik. Ich mag Kritik sehr gerne. Es kommt immer wieder manchmal ein bisschen auf Setting drauf an. Aber ich sage, ich muss wieder ein bisschen zu so den Kopf rüber zu Ela schütteln, weil ich sage immer, Ela, kritisier mich mal ein bisschen.
Ist sie noch da?
Ela, kritisier mich, ich brauche ein bisschen Kritik.
Sie sitzt nicht mehr hier, wir können alles machen.
Ich brauche ein bisschen was Negatives. Ich mag das teilweise sehr gerne, wenn man Sachen rauspickt, die noch besser sein können. Mhm. Nicht übertrieben viel, und wenn das nur das ist, dann ist es auch irgendwann too much. Aber ich mag das schon, wenn man einfach Kritik übt. Und ich übe auch gerne Kritik bei anderen. Mhm. Und ich mag das gerne, wenn man das bei mir kann und ich kann es annehmen und die andere Seite kann es auch annehmen. Also ich finde das super wichtig für persönliche und professionelle Entwicklung, deswegen mache ich Kritik.
Kann ich das einfach so rauspoltern, Kritik? Oder so ist es dir lieber, wenn man das so anmeldet, vorsichtig, mit einem Kompliment vorher, nachher?
Boah, nee, wir müssen kein Argumentationssandwich machen, wir können schon einfach direkt...
Hast du gerade was?
Nee, es ist nur, ich meine...
Ich finde es teilweise, wenn man es zu sehr verpackt, dann geht der Punkt verloren.
Ja.
Ich mag das lieber, wenn ich irgendwas scheiße gemacht habe in einem Tattoo, in einem Design. Wenn jemand zu mir kommt und sagt so, das könnte man vielleicht anders machen, finde ich besser als, boah, also insgesamt ist es eigentlich super cool und das sehe ich da und dann das eventuell, aber muss auch nicht sein. Ich habe lieber einfach, komm auf den Punkt, sag mir, was nicht stimmt, was du nicht cool findest, was du vielleicht anders besser finden würdest. Aber ich mag das auch persönlich. Wenn ich manchmal irgendwie, weil ich halt so ein Klotz sein kann, irgendwie über die Stränge schlage, dann meine Freunde wissen das, dann müssen sie sagen, ey, bist du bescheuert, sag das nur Scheiße nicht. Und gut ist. Also ich bin nicht so nachtragend, ist nicht so mein Ding.
Ich habe noch eine Anschlussfrage hier.
Oh. Schließ an.
Oder wolltest du schon die nächste?
Nee, ich hatte jetzt nur mal eine Frage, wie ihr Kritik im Laden übt. Also macht ihr das vorher oder nachher als, oder wie findest du es am besten für dich?
Ich mag es ganz gerne, wenn es ich meine, wir machen alle, wir kommen ja schon vorbereitet in den Laden, also die Sachen sind dann schon da. Ah, ja, und ne, wenn dann einfach in dem Moment noch, wenn natürlich kein Kunde daneben sitzt, mhm. das ist dann ein bisschen schwierig. Oder am besten das schon auf Tattoo, so, oh, das sieht aber scheiße aus.
Bleibt das?
Ist das schon fertig? Ja, das war geil. Aber ich finde es natürlich gut, wenn es noch in dem Prozess wäre, wo es noch ein Design ist. Noch nicht auf einem Menschen, ja. noch nicht auf einem Körper. Mhm. Wenn es aber jemandem auffallen würde, dass es dann auf einem Körper ist, so mein fertiges Design, mein fertiges Tattoo dann sehen und dann zu mir kommen, so, ey, das und das war vielleicht nicht so gut gelöst diesmal. Hauptsache, es wird angesprochen. Ist für mich wichtig. Ob das vorher oder nachher ist, finde ich gar nicht so super relevant. Wäre natürlich schöner, wenn es vor dem Tattoo passiert, mhm. damit es nicht passiert, aber manchmal ist es dann halt schon zu spät.
Forderst du dir das ein? Hast du da so eine, bist du da aktiv und gehst dann auch nochmal rum und sagst so, wie findet ihr das jetzt? Oder?
Ja, doch, ich habe so meine Leute, weil wir sind, haben viele Leute im Studio, man mhm. redet mit allen gleich viel, ja. Aber man hat dann so seine Leute, wo man hingeht, wo man auch weiß, dass die dir eine ehrliche Antwort geben, wo man mhm. sagt, ey, wie findest du das? Ist das gut oder ist das scheiße? Und dann kriegt man halt auch die Antwort drauf, ob das gut ist oder scheiße. Mhm. Und das ist halt, so machen wir das immer so ein bisschen gegenseitig. Man findet dann ja raus, mit welcher Art von Kritik von einer anderen Person man am besten umgehen kann.
Was kommen für Gefühle hoch? Hast du ein Beispiel so? Oder wie kann ich mir das, bist du nüchtern und sagst, ja gut, danke, mache ich? Oder?
Wäre man natürlich immer gerne. Ne? Mhm. Und ist man manchmal auch. Kommt drauf an, was es ist und wie viel Herzblut man reingesteckt hat in dieses Design gerade. Weil manchmal hat man halt irgendwie aus Versehen was schnell hingerotzt, weil man langsam und faul ist und das nicht am Vorabend machen sollte. Aber das ist natürlich nicht mir passiert. Manchmal hast du aber richtig zerdacht und
Stunden. Was?
Zerdacht.
Ach so.
Richtig zerdacht und Stunden über Stunden über Stunden über Stunden in was reingesteckt und dann fragst du, weil du so lange drauf geguckt hast, ist es überhaupt noch gut? Und dann kriegst du, nee. Richtig schon.
Dann ist traurig.
Richtig schon ein bisschen das Herz. Ja. Ein bisschen schon. Dann hast du so eine kleine Träne über deine Wange runter. Okay.
Jetzt habe ich es kaputt gedacht.
Jetzt habe ich es. Ich mach's neu.
Okay. Mal mehrere Stunden.
Welche Kritik wird dir denn am häufigsten entgegengebracht?
Welche Kritik wird mir denn am häufigsten entgegengebracht? Ich glaube, dass alles sehr ähnlich ist. Weil ich wirklich in eine sehr nischige Nische von einer Nische rein manövriert habe. Und dann sind teilweise meine Sachen schon sehr gleich. Mhm. Was mich dann auch selber schon stört. Wo ich mir denke, so, boah, ich müsste aus dem eigentlich mal wieder rausbrechen. Aber ist halt auch das, was gefragt wird. Das
interessanterweise stört es die Kundinnen ja eher weniger, ne? Weil die eine erwartbare oder genau das, was sie eben wollen, auch wirklich dann bekommen.
Ja, das wäre vielleicht sowas, wo ich mir denke, das ist glaube ich, das Häufigste, was
du hörst.
Was ich so an Kritik
bekomme. Was kannst du denn jetzt machen dagegen?
Probieren, mich weiterzuentwickeln und diese Nische ein bisschen wieder zu dehnen. Einfach, ja. In welche Richtung kann ich mich ausbreiten, um zu probieren, wieder mehr Leute einzufangen, außer diesen klitzekleinen Part, den ich eh schon habe. Mhm. Und das ist halt so ein Prozess. Ich bin gerade mittendrin sogar, ja, deswegen ja. Weiß ich es noch gar nicht so genau.
Ist das auf inhaltlicher Ebene, dass du die Bandbreite der Motive ziehst oder technisch, also grafisch, stilistisch?
Beides. Ja,
das schon an.
Ja, genau, dass ich mich ein bisschen, weil ich zeichne für das, was ich persönlich zeichne, ein bisschen anders, eben als für Tattoos, dass ich mehr noch von dem, was ich wirklich zeichne, mehr in die Tattoo-Welt mit reinbringen möchte. Das ändert sich dann stilistisch, ändert sich auch inhaltlich ein bisschen. Und gleichzeitig möchte ich aber eigentlich einfach technisch besser werden, weil ich, ganz ehrlich gesagt, ich kann eine Linie ziehen und ein bisschen schwarz machen und einen Verlauf, das ist mein Skillset, aus dem besteht alles. Und ich würde da schon gern noch ein bisschen mehr dran bauen.
Diversität.
Das ein bisschen mehr Bandbreite bieten können, außer diese drei Sachen. Also das ist gerade so, wo ich glaube, für mich persönlich am meisten den Fokus drauf lege, so in meiner alltäglichen Arbeit. Aber gleichzeitig halt auch probiere, das nochmal künstlerisch, designmäßig ein bisschen weiter zu pushen. Mhm. Aber geht ja auch Hand in Hand. Dann kann ich ja auch technisch mich mehr pushen, wenn ich mich mit den Designs mehr pushe. Deswegen nimmt sich das gerade nicht so viel.
Wie wichtig ist so Platzierung, also wie Körperteile, wie wichtig ist dir das?
Welche ich tätowiere oder wie wichtig
genau, ist es? Genau, möglichst, dass du möglichst alle kannst oder das könnte ja auch ein Ansatz sein.
Da kommt wieder ein bisschen dieses, dass ich immer noch finde, Tattoo ist eine Dienstleistung. Da finde ich schon, dass es wichtig ist, dass ich so viel wie möglich mitnehmen kann, dass ich nicht zu einem Kunden sage, ich tätowiere keine Rippen, weil Rippen nerven.
Ja.
Sondern ich möchte schon, wenn ich jetzt irgendwas noch nie gemacht habe und ich weiß, das ist irgendwie schwierig, dann kommuniziere ich das aber auch vorher. Dann sage ich, ey, ganz ehrlich, ich würde es super gerne machen. Ich habe es aber noch nicht gemacht. Ich hole mir dann vielleicht Hilfe dazu oder ich hole mir jemanden aus dem Studio dazu, der damit besser weiß, wie platziere ich das am besten, wie mache ich das Stencil am besten, auf was muss ich bei der Stelle aufpassen. Aber ich möchte schon einfach das Skillset haben, das machen zu können. Aber dadurch, dass ich auch nicht so lang mache, habe ich noch nicht jegliche Art von Körperstelle. Ich hatte schon viele, aber nicht alles. Und da möchte ich mich trotzdem weiterentwickeln können und nicht irgendwie sagen, pauschal mache ich nicht.
Würdest du dann weniger Geld nehmen, weil es dein erster Rippenbogen war?
Wenn ich jetzt die Befürchtung hätte, dass es wirklich schlechter werden könnte, weil ich das noch nie gemacht habe, dann ja. Dann würde ich sagen, ey, ich mach's, aber sei dir bewusst, ich hab's noch nicht gemacht. Kriegst du ein bisschen günstiger.
Danke. Gibt's eine Frage? Nee. Ich habe irgendwas gerade in meinem peripheren Sichtfeld. Kannst du von einem, vor allen Dingen, die Frage ist auch richtig geil, weil die endet einfach mitten im Satz. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Kannst du von einem Moment in deinem Leben erzählen, der Einfluss auf deine?
Auf meine? Ja.
Arbeit hatte, würde ich jetzt da denken. Oder besser gesagt, der Einfluss auf vielleicht, wie du arbeitest oder so hat. Oder der dich vielleicht am meisten geprägt hat?
Der mich mit am meisten geprägt hat, war, glaube ich, wirklich mein erstes Ankommen in Berlin, mein erstes Treffen in Pechschwarz, weil mir so ein bisschen immer mitgegeben wurde, dass ich sowieso nichts kann und ohne die Leute aus meinem alten Studio nie irgendwo hinkomme und mit dem, was ich mache und umsetzen kann, das sowieso ist alles scheiße. Und dieses erste Ankommen dann hier in einer viel breit gefächerteren Sparte des Tätowierens und dann von jemandem, zu dem ich aufgeblickt habe, gesagt zu bekommen, ja, du bist jetzt hier gut genug mit dem, was du machst, um dass ich dich in mein Studio hole, hat mir so einen richtigen Push gegeben und auch nochmal ganz viele Blockaden bei mir innerlich geöffnet. Also der Schritt von, was ich tätowiert habe noch in Österreich, zu dem Schritt, was ich gemacht habe, dann direkt an meinem Start in Berlin, war riesengroß. Einfach nur deswegen.
Schön.
Bin mir nicht sicher, aber hier steht drauf, was war dein letztes Augen zu und Durcherlebnis? Sind wir da schon?
Dann sind wir da schon. Gut.
Das sind wir da schon.
Ja.
Klingt so final.
Mein letztes Augen zu und Durcherlebnis.
Weil der Podcast heißt Augen zu und durch.
Ach, wirklich, da bin ich. Also, wie krass, ne? Da. Ich dachte, ich bin woanders.
Deswegen fragen wir das immer.
Ja, dann möchte ich doch nicht dabei sein.
Also genau, du kannst, so das Letzte, wo du vielleicht wirklich sozusagen das Gefühl hattest, da musstest du Augen zu und durch.
Das war wirklich diese private Geschichte, die ich vorher ein paar Mal angeschnitten habe. Das ist, ich hatte leider das Erlebnis, dass meine Mama wurde überfallen, ist fast gestorben dabei. Und ich musste 2 Jahre lang sehr früh wechseln von Kind wird aufgepasst von den Eltern zu Kind passt auf die Eltern auf.
Und wurde überfallen, willst du ein Raubüberfall?
Es war im Prinzip ein Raubüberfall, aber da sie mit einem dreifachen Schädelbruch auf Intensivstation war, war das nicht nur ein Raubüberfall.
Ach, ein bisschen so eine Dimension.
Tätlicherer Angriff. Und es hat ganz einschneidend auch nochmal mein Leben verändert. Weil es hat wirklich erstens entschleunigt, das hat mich nochmal auf eine ganz andere Bahn gebracht. Und es hat mir auch nochmal gezeigt, ich muss irgendwann auch wieder was für mich selber tun. Und die Situation war schwierig. Es war schwierig. Ich war Anfang 20 und dann hast du 2 so pflegebedürftige Eltern zu Hause. Und dann musst du mit der Situation halt irgendwie umgehen. Und das war mein letztes Augen zu und durcherleben. Es war so, ich muss das jetzt überstehen und das geregelt kriegen und das zurückgeben, was meine Eltern mir gegeben haben an Unterstützung.
Ah, okay.
Und dann, sobald das wieder läuft, kann ich mein eigenes Leben weiter beschreiten.
Wusstest du denn, dass das ein Ende hat, die Phase?
Nee.
Oder dass es 2 Jahre oder 4 Jahre geht?
Damals
oder?
Nicht. Ja. War offen, aber...
Aber du hattest dir vorgenommen, du wirst es jetzt erstmal machen und durchziehen.
Genau, einfach Augen zu und durch. Das muss jetzt das sein, was die Situation, mit der jetzt umgegangen werden muss, weil sie ist jetzt da, natürlich unangekündigt und unplanbar. Und da finde ich es am meisten Augen zu und durch erforderlich, wenn du einfach, wenn dich was trifft aus dem Nichts... Und das war aus dem Nichts. Und dann stehst du da und jetzt musst du mit dieser Situation umgehen. Weil du kannst es nicht ändern, du kannst dem nicht ausweichen. Es ist schon da. Bei allen anderen, was angekündigt, geplant ist, kann man immer noch mal die Kurve kriegen und sagen, möchte ich doch nicht. Aber bei was schon da ist, dann gibt es nichts anderes, außer zu sagen, Augen zu und durch. Und ich hätte natürlich auch die Augen zumachen können und sagen, interessiert mich nicht, sehe ich nicht, ich mach, was ich will.
Ich wollte gerade sagen, findest du Kindheit, Kindsein verpflichtet,
gar nicht, dazu, den gar nicht. Eltern ich zu helfen? Ich bin absolut kein blutesdickeres Wassermensch. Wenn deine Familie kacke ist, dann schuldest du denen nichts. Absolut gar nichts.
Ja.
Aber meine Mama hat mich extrem viel unterstützt in meinem Leben. Wir hatten auch unsere schwierigen Phasen, haben wir auch immer noch, ist menschlich. Aber ich wollte sie nicht allein lassen in der Situation. Mhm. Für mich war es dann, okay, jetzt erstmal das. Wir überstehen diese Phase. Und dann sehen wir weiter, weil wann auch immer das der Fall sein sollte.
Krasses Erlebnis.
Bist du da an deine Grenzen gekommen? Also wie, ich kenne es jetzt nur von meiner Mutter, die ihre demente Mutter gepflegt hat. Und die meinte schon, dass, als es zum Ende geht, war es gut so, weil es schon auch an ihre Substanz ging. Wie viele Jahre war das?
Ja, es war super schwierig, weil mein Vater ist auch dement. Also dann war die Kombi aus den zwei Geschichten. Und ich war halt, wie gesagt, Anfang 20 und hatte jetzt nicht wirklich viel Erfahrung damit, mit solchen Situationen umzugehen. Und es war dann mein ganzer Alltag, mein Jobleben hat sich komplett verändert, meine gesamte Zukunftsplanung hat sich verändert. Was gefordert von mir wurde im Alltag, war was komplett anderes. Und da bin ich wirklich auch schon schwer an meine Grenzen gekommen, irgendwann zu sagen. Das ist auch, wo ich das erste Mal ganz, ganz schwer, was ich vorher beschrieben habe, mit diesen schweren Augen, das hat sich angefühlt, es würde alles an meinem Körper nur mehr nach unten auf den Boden drücken. Es war irgendwie einfach, ja, so richtig schwierig. Aber ich habe es nicht gezeigt. In der Situation war es funktionierend sein. Das war dann, wo manche Leute jetzt auch im Nachhinein so meinen, ey, wie hast du das so souverän gelöst?
Ja.
In meiner innerlichen Welt habe ich das absolut gar nicht souverän gelöst, aber es hat irgendwie nach außen so gewirkt.
Ja.
Und da habe ich aber gemerkt, dass es, ja, dass ich schon das nicht so viel länger hätte so durchziehen können. Es hat dann an einem ganz passenden Punkt sich eigentlich wieder in Bahnen reguliert, dass ich sagen konnte, ich kann nicht rausnehmen.
Mhm.
Mehr.
Mhm.
Immer noch nicht 100%, aber mehr. Ja, sonst wäre ich, glaube ich, ein bisschen daran kaputt gegangen.
Hat das was Positives auch hervorgebracht, auch für deine Arbeit und dein Leben jetzt?
Ja, eben. Es hat gezwungen entschleunigt. Meine Zukunftsplanung war eine ganz andere. Ich wäre eigentlich ganz woanders gewesen. Ich hätte was ganz anderes gemacht. Aber das hat mir nochmal gezeigt, ich muss auch irgendwann mal was machen für mich. Weil es kann so schnell wieder sein, dass irgendwie dein Leben eine Wendung nimmt, die du nicht vorhergesehen hast, die dich komplett rausreißt aus allem, was du machen möchtest. Und ich habe mir geschworen, ich möchte nicht jeden Tag aufwachen und den Tag hassen, der vor mir liegt. Ich möchte aufwachen und ich möchte mit Freude oder zumindest neutral in den Tag starten und nicht jedes Mal denken, boah, noch ein Tag und noch ein Tag und noch ein Tag und noch ein Tag. Und das hatte ich halt in der Phase sehr viel und sehr lange. Und wusste dann, sobald ich kann, sobald es möglich ist, muss ich den Step machen, das in Angriff zu nehmen und zu sagen, das wird jetzt geändert.
Fühlt sich das Tätowieren an wie etwas, was du für dich machst?
Ja, es ist so, Zeichnen hauptsächlich, Tätowieren ist eins meiner Outlets in dem. Aber Tätowieren bringt mich halt sehr viel mit Leuten in den gleichen Raum für eine längere Zeit, die eben ähnliche Sachen erlebt haben oder gerade erleben. Und das auch sehen in dem, was ich mache und diese das irgendwie merken. Und man trifft sich dann da und man kann austauschen und man kann erfahren und man kann sehen und lernen und lehren, auch vielleicht für jemanden, der gerade in der Situation ist. Und das gibt mir privat sehr viel, auch außerhalb von dem, was Tätowieren an sich ist.
Wenn man Kunde oder Kundin von dir werden möchte, was muss man tun?
Mir einen Bewerbungsbogen schreiben.
Ja, das ist ein langes Verfahren.
Ich habe eine Website, da ist ein Kontaktformular, da kann man mich erreichen. Das heißt, nochmal alle Infos drauf. Über meine Instagram-Seite kann man mich immer erreichen. Ganz einfach eine schöne kleine DM schreiben. Ich antworte immer so schnell wie möglich. Oder eine E-Mail. Ich bin da eigentlich ganz unkompliziert. Oder einfach im Laden vorbeikommen und sagen, ich würde mal gerne mit Chris reden. Ist auch okay. Also ich bin einfach nur dankbar über jeden, der sich dazu entscheidet, was von meiner Kunst permanent auf sich haben zu wollen und in welcher Art und Weise die sich dann bei mir melden, ist ihnen überlassen.
Schön.
Danke.
Vielen Dank.
Danke auch.
Sehr, sehr schön.
Hat mich gefreut.
Mich auch. Vielen Dank. Danke, dass ihr zugehört habt und schönen Abend.
Ja, danke. Wollte gerade sagen, Applaus.
Super gut gemacht. Mega. Ist, ey.
Richtig gut gemacht, ey. Danke, die lass dich umarmen.
Ich sag danke. Dankeschön.
Schön, super.
Jetzt werden wir wieder entkabelt, oder?
Ja.
So, das war es mit unserer Live-Episode von der wundervollen Aachen-Convention Kaiserstadt Tattoo Expo. Vielen Dank nochmal an Andreas Köhn für die wundervolle Einladung und vielen Dank an unseren heutigen Sponsor dieser Episode. Danke an Murusta für das Sponsoring. Schaut doch mal auf murusta.com vorbei und sichert euch mit dem Code AZUT10 10% auf eure erste Bestellung. AZUT10, also AZUD10. 10% auf die erste Bestellung beim Tattoo und Piercing Supply eurer Herzen. Viel Spaß, eine schöne Zeit und bis zur nächsten Episode. Ciao. Augen zu und durch ist eine Produktion von Here in Studios. Executive Producers sind wie immer Sebastian Domaschke und ich, Antonia Polkin. Line Producer und Redaktion auch Sebastian Domaschke und Antonia Polkin. Ciao.